Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für alle Freunde des Gepflegten vor Explosion weghechtens. Ich bin der Sergej. An meiner Seite diesmal nicht der Dominik, der ist noch im Urlaub, der muss sich noch erholen vor dem letzten Asia-Ausflug. Wir hingegen haben noch nicht genug von Asien und deswegen ist wieder mal der Martin bei uns, hallo. Der Kami aus dem Forum und zur Abwechslung mal noch eine Person, die ich nicht aus dem Netz kenne, sondern schon mein ganzes Leben lang, der Thomas, mein Cousin.
Grüß dich. Okay. Danke dir.
Ja, und wir haben uns heute zusammengesetzt, weil wir uns dachten, wir wollen noch ein bisschen mehr die asiatische Schiene in unserem Podcast hier bedienen. Und da habe ich auch den Martin ein bisschen aufgefordert, ihn genötigt, einen Vorschlag zu machen. Und er hat dann einen Film rausgehauen, bei dem ich gleich an meinen Cousin denken musste, weil er O-Ton sich in das koreanische Kino verliebt hat. Und wir kommen dazu mal gleich. Vorher noch wie immer traditionell erst ein kleines Filmquiz, das ich hier hineinstreuen werde. Thomas, weiß ich, mache in jedem Podcast immer ein kleines Filmquiz, das am Ende aufgelöst wird. Das muss immer nicht unbedingt etwas mit dem Film zu tun haben, das wir heute besprechen. Manchmal schaffe ich es, einen Bogen zu schlagen. Heute eher weniger, aber ist mir wurscht. manchmal erkläre ich nur eine Szene, manchmal spiele ich ein Musikstück ein. In diesem Fall gibt es ein klassisches Zitat. Ein Zitat, das lautet: Du wirst zugeben müssen, dass ich auf dieser stinkenden Stadt wie auf einer Teufelsharfe gespielt habe. Und das wiederholt und wiederholt und wiederholt. Du wirst zugeben müssen, dass ich auf dieser stinkenden Stadt wie auf einer Teufelsharfe gespielt habe. Mal sehen, ob sich das auflösen lässt am Ende. Ich sehe schon fragende Gesichter. Okay.
Ist dieses rollende R, gehört das zum Originaldialog oder ist das jetzt von dir der Dialekt?
Das habe ich,
glaube ich, Teufelsharfe.
Die Teufelsharfe.
Harfe.
Ich habe sie betont, weil ich das so aus dem Film so, das ist bei mir hängen geblieben, die Ausdrucksweise. Martin, ich habe es beim letzten Mal im Polystorycast, habe ich es tatsächlich leider verpasst. Wir haben bisher die Tradition gepflegt, immer jeden Gast, der zum ersten Mal dabei ist, sich ein kleines bisschen vorstellen zu dürfen. Und das habe ich bei dir letztes Mal tatsächlich verpasst. Schande über mich. Aber wir können das gerne nachholen. Du darfst mal kurz was zu dir erzählen. Warum es gar nicht Sinn macht, dass du heute dabei bist.
Ohne dass ich mir Gedanken über meine geschönte Biografie gemacht habe. Also, ich bin natürlich seit Kindheitstagen an Filmfan. Und das Film war für mich immer was Besonderes, weil meine Eltern wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Aber meine Eltern waren trotzdem durchaus für Filme zu haben. Wir sind also häufig ins Kino gepilgert. Und nun komme ich auch noch aus dem Osten. Da war die Filmauswahl auch noch eingeschränkt. Und deswegen waren natürlich gerade die großen Hollywood-Filme, die dann doch kamen, immer große Events. Und als dann nach der Wende plötzlich die große, weite Welt des internationalen Kinos auf mich einstürmte, war ich natürlich bereit, mich in diesen Ozean zu stürzen. Und es war lange Zeit, was uns auch jetzt noch quasi eines meiner drei Lieblingshobbys oder Interessen neben Computer- und Videospielen und dem Lesen. Und seit Mitte der 90er Jahre bin ich halt auch sehr fürs asiatische Kino offen und begeistert. Ich bin da über ein Anime hingekommen.
Und welcher war das? Ein einziger Anime war's?
Nein, ich bin da über Anime, das Genre.
Über den, okay. Nicht, ich habe gerade verstanden, über einen bestimmten Anime.
Okay. Nein. Und tatsächlich, also letztendlich war die Kette Videospiele. Dann war in der Videogames, in diesem Magazin, ein Artikel über Anime. Dann habe ich mich für Animes interessiert. Und einer der größeren Händler, von denen ich hier in Deutschland dann halt Import-Tapes gekauft habe, der hatte halt auch Hongkong-Tapes im Angebot. Und dann habe ich halt dort auch mal reingeschnuppert und bin über City Wolf, 2, na, die gekürzte Version von A Better Tomorrow 2 zum asiatischen Film. Wir hatten da letztes Mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Oder hatten wir im Vorgespräch drüber gesprochen. Ja, und da kam, das ist natürlich jetzt in der Rückblick, erscheint das alles sehr nah beieinander oder nacheinander oder zeitlich sehr nah beieinander liegend. Damals waren es doch große Abstände, dass ich dann auch zum koreanischen Kino gekommen bin. Ja, also wenn ich glaube 96 habe ich meinen ersten Hongkong-Film gekauft. 99 ist schon Shiri rausgekommen, also gerade mal 4 Jahre danach. Damals erschien es, waren da schon Zeiten dazwischen, Welten fast dazwischen. Ja, jetzt im Rückblick, also bin ich schon sehr lange quasi beim asiatischen Kino. Und auch tatsächlich beim koreanischen Kino relativ schwerpunktmäßig angekommen. Und wohingegen ich mich vom Hongkong-Kino wieder ein bisschen wegbewegt habe, einfach weil nicht so viel Interessantes rauskommt.
Es hat ein bisschen nachgelassen die letzten Jahre, möchte ich mal aus meiner Warte raus sagen.
Das Hongkong-Kino, oder?
Das Hongkong-Kino, ja. Das ist.
Ich würde sagen, das ist eher politisch geschuldet, oder?
Ist glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass es nicht mehr richtig Hongkong-Kino ist. Ja.
Genau, es gibt ja quasi kein authentisches Hongkong-Kino mehr. Alles, so, ich erstaune mal, wenn ich in so einigen Insider-Filmforen, wo es Leute gibt, die noch mehr sich in die Materie eingearbeitet haben als ich, da erstaune ich mal, dass es da noch Filmreihen gibt, zum Beispiel, die nur in Hongkong rauskommen. Tournament ist irgendwie eine 8-teilige Reihe, von der ich halt nur gehört habe darüber, aber alles, was ein bisschen Rang und Namen hat, ein bisschen Budget hat, hast du halt jetzt chinesische Investoren an Bord und ist auch gedacht, damit es in China gespielt werden kann. Da muss es dann natürlich bestimmte Auflagen erfüllen und dass sich niemand, und das ist ja aus wirtschaftlicher Hinsicht völlig verständlich, niemand will sich den chinesischen Markt entgehen lassen. Und dementsprechend sehen halt die Filme auch so aus. Und das Wilde, das Verrückte, das früher das Hongkong-Kino geprägt hat, das gibt's halt jetzt kaum noch.
Und ist das der Propaganda gewichen?
Ich weiß gar nicht. Also es ist auch der Konsumerismus, den der ja in diesen chinesischen Filmen, der ja massiv vorhanden ist. Man hat zum Beispiel auch das Gefühl, dass Frauenfiguren schlechter dastehen, als sie es noch in 90er Jahren zum Beispiel, als sie da dastanden, wo es die ganzen Femme Fatale Actionfilme gab. Sowas habe ich jetzt aus China und aus dem heutigen Hongkong-Kino seit langem nicht mehr gesehen. Also es bewegt sich nicht gerade zum Besseren. Das ganze Gegenteil ist
das der Fall. Okay, interessanter Punkt. Das wäre fast ein eigener Podcast wert und das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. Da hole ich dich gerne wieder mit rein. Jetzt bleiben wir mal beim Korea-Kino und jetzt nochmal, Thomas, du darfst dich nochmal ganz kurz vorstellen.
Super gerne, ja, ich bin der Thomas. Meine Faszination mit dem koreanischen Kino, die kam ziemlich genau, als ich 15 war. Ich kann mich da noch richtig bildlich daran erinnern. Das war gerade die Periode, wo ich wirklich angefangen habe.
Ganz kurz, möchtest du uns dein Alter verraten?
Ach Mensch, natürlich, dann das überspringe ich natürlich ungern. Ich bin 28 Jahre alt. Bin so als Hintergrund, komme da auch aus quasi der ähnlichen Gegend, komme da aus Bayern. Bin dort aufgewachsen, in Karlsruhe studiert, habe aber da noch 2 Jahre in Seoul verbracht, eben als Student. Gar nicht so lange her, bis quasi 2019. Dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und genau, das ist so grundsätzlich mal zu meiner Person. Ich denke, jetzt macht es Sinn, wenn ich übergehe in woher meine Ambition kommt und mein Interesse. Grundsätzlich, genau wie ich gerade gesagt habe, so mit 15 kam es das erste Mal. Ich habe mich da von einer Filmempfehlung zur anderen geangelt, habe mich damals in meinem Freundeskreis immer auch ein bisschen durch diese IMDb-Listen durchgearbeitet, um einfach mal irgendwie Film zu verstehen, weil bis dahin kannte ich eben nur, was im Fernsehen lief oder was im Kino groß ankam. Bis ich dann einmal so eine eher zufällige Empfehlung von einem Freund bekommen habe, dass ich mir unbedingt Oldboy anschauen soll, einen koreanischen Film. Konnte mit nichts anfangen, bin zur quasi Stadtbibliothek gegenüber von der Schule hingegangen, habe den mitgenommen, ein paar Tage bei mir liegen lassen, war da nicht so motiviert, den anzuschauen, bis ich dann einmal irgendwie unter der Woche zur Schulzeit, dann irgendwie 1 Uhr nachts, konnte nicht schlafen, wollte ich mir irgendeinen Film einschmeißen mit dem Hintergedanken, dass ich dabei einpenne. Und siehe da, nach den ersten 5 Minuten waren meine Augen so weit aufgerissen, dass ich einfach nicht mehr die Augen weghaben konnte und habe den Film natürlich von Anfang bis Ende komplett sozusagen eingeatmet.
Wegkonsumiert.
Einfach quasi geäxt, könnte man fast sagen, ne? Und war seitdem dann eigentlich so ziemlich baff, weil ich einfach so gefühlt mit einer
Noch nie
komplett
so
neuen.
eine Schlag in die Fresse bekommen hast von
Ja,
dem
so ein
Film.
Schlag in die Fresse mit einer komplett neuen Welt konfrontiert, weil ich meine, ich hatte vorher schon japanische Filme gesehen, chinesische Filme und das war immer schön und gut, aber irgendwie habe ich da das Gefühl gehabt, dass das, was ich von Narrative kenne, das, was ich kenne, wie so ein Film strukturiert sein muss und dass es irgendwie komplett über den Haufen geschmissen worden ist. Also ich meine, da wird noch viel aus dem amerikanischen Kino mitgenommen. Ich meine, das koreanische Kino ist immer noch viel vom amerikanischen Kino beeinflusst. Nichtsdestotrotz hat sich's einfach für mich so komplett neu, frisch und fremd angefühlt, dass es einfach Neugier geweckt hat und sich das seitdem dann quasi fortgesetzt hat, dass ich mir eben ziemlich viel koreanisches Kino gegeben habe. Also in erster Linie muss ich direkt, also schon vieles im Mainstream-Bereich, aber im allermeisten Fall eigentlich so alles, was so Festivalfilme betrifft. Also die großen A-Film-Festival-Filme, die habe ich mir zum großen Teil angesehen. Den Super-Nischen-Kram, den man nur auf ganz kleinen Releases sieht, da sind mir auch einige noch entgangen. Das versuche ich gerade aufzuholen. Aber genau, so. Da komme ich ungefähr her.
Okay, cool. Ja, und wie gesagt, bei mir ist es so, ich kenne ja deine Vorliebe, ich kenne ja bisschen deine Geschichte und deswegen, als wir uns sagten, wir schauen mal diesen etwas historisch durchaus relevanten Korea-Film an, da habe ich sofort an dich denken müssen. Ich dachte mal, Mensch, das wäre jetzt eine Bereicherung für unseren Podcast, wenn wir dich noch mit dazu holen, und hat mich gefreut, dass das auch so problemlos geklappt hat. Kurz, meine Mini-Geschichte mit Korea. Ich bin ja auch bekannter Asia-Film möchte gern Kenner, sage ich mal.
Connoisseur.
Connoisseur.
Mit Jackie Chan und John Woo war für mich hauptsächlich Asia-Kino bis und neben den Animes, die ich auch schon nebenher konsumiert habe. Also ich kann nicht sagen, dass das eine zum anderen geführt hatte. Das hat parallel bei mir irgendwie stattgefunden, schon immer. Aber speziell Korea habe ich mich nie dafür interessiert, bis ich eher durch Zufall drauf gestoßen bin. Und zwar, ich glaube, ich hatte eine eher unglücklichen Start mit dem koreanischen Kino, nämlich ein Film namens, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ihr ihn beide kennt, der heißt Nowhere to Hide, ebenfalls aus dem Jahre
Ja.
1999. Ja, kennst du den?
Mit
Ich
der
weiß noch, das
tollen
ist so eine Art.
Bee-Gees-Mordszene im Laub.
Ja, ich weiß nicht mehr viel von dem Film, ich weiß nur noch, am Ende gab es einen epischen Faustkampf im Regen, wo wirklich eine Faust gefühlt sekundenlang im Gesicht des anderen verharrte und das
Ja.
sah sehr unfreiwillig komisch aus.
Ja.
Und auf diesen Film bin ich eigentlich nur durch Zufall gestoßen, weil ich damals, wir waren im Urlaub in Moskau und da war ich im DVD-Laden rumgelaufen, hab eigentlich meine Augen offen gehalten nach einem John Woo-Film. Ich wollte damals endlich mal einen von diesen komischen John Woo-Filmen sehen. Und ich bin auf dieses Cover gestoßen, wo irgendwo so ein Werbeslogan stand, so sinngemäß stand auf Englisch irgendwie ein Action-Thriller nach John Woo-Art oder so. Und ich habe nur noch den Namen John Woo
Naja.
gelesen und wollte den, hab den dann blind gekauft. Und ich fand den eher mäßig, habe den, glaube ich, nicht wirklich verstanden, aber es ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Jetzt würde ich ihn fast wieder auch mal gucken wollen. Aber mein erster richtiger, in Anführungsstrichen, Einstieg ins Korea-Kino war dann auch über ein Anime-Forum. Da hatten wir einen Asia-Film-Kenner, der sehr groß den Film Memories of Murder beworben
Ja.
hat. Und den habe ich mir dann auch reingezogen und das war dann schon eine andere Hausmarke. Und erst vor 2 Jahren habe ich festgestellt, als Parasite rauskam, wo ich dachte, Mensch, der Regisseur Jong Joon-ho, ziemlich guter Mann. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, von dem kenne ich sogar einen Film, nämlich Memories of Murder. Und das hat für mich auch ein bisschen das Bild geprägt, was ich von Korea habe. Südkorea ist für mich vor allem das Land der Thriller, rund um Serienkiller und Co. Das ist für mich, das können die besonders gut. Und ja, und seitdem habe ich immer, ich habe nie so ein bewusstes Interesse für Korea-Kino, aber ich habe immer wieder Filme gesehen, dann auch zuletzt I Saw the Devil und Oldboy natürlich, das war ja Pflichtprogramm, und zuletzt Battleship Island, der hat ja noch nicht mal einen deutschen Release erhalten, aber das war auch eine
Doch,
duftige
inzwischen schon.
Hausmarke. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Battleship Island hat ja auch für dieses historische.
Es gibt einen deutschen Release von dem.
Gibt's mittlerweile? Ich habe nur eine UK-DVD irgendwie gefunden bekommen. Vielleicht gibt's mittlerweile den sogar auf Deutsch.
Ja, ich glaube, es blendet.
Egal, jetzt jedenfalls, Martin, du hast dich entschieden für unsere Asia-Filmbesprechung, uns Shiri anzugucken. Und das ist ein Film, den ich vom Titel her kannte und ich meinte sogar, den mal auf der Watchlist gehabt zu haben. Ich hatte den auf jeden Fall mal auf dem Radar, hätte den, glaube ich, schon mal fast im Warenkorb gehabt. Aus Gründen hat es irgendwie nicht geklappt, weiß es nicht warum. Und seitdem ist er in Vergessenheit geraten bei mir, bis du ihn wieder rausgeholt hast. Und dann habe ich mich gefreut, mal wieder so einen, ja, durchaus historisch relevanten Film auch zu gucken. Also filmhistorisch relevant. Und da sprechen wir jetzt gleich mal mit dazu. Sprechen wir jetzt mal mit darüber. Möchtest du mal kurz die Geschichte zum Film ein bisschen einleiten, oder?
Ja, genau, ich kann vielleicht auch sagen, warum ich ihn ausgesucht habe.
Ja.
Zum einen war es, glaube ich, mein erster bewusster koreanischer Film. Und dass es der erste war, der überhaupt bei mir ankam, die Information über seine Existenz ankam, liegt einfach daran, dass er so bedeutsam ist fürs koreanische Kino, ja, weil er halt relativ große Wellen geschlagen hat und er nicht nur ein Release, sondern auch einen erfolgreichen Release in Südostasien erhalten hat. Er war also in Hongkong, da stand er auf Nummer 1 in den Kinocharts, er lief in Japan erfolgreich. Und ich habe damals alle meine Filme bei Adrena Film bestellt. Das war hier so ein ansässiger, ich glaube unten sogar im bayerischen Raum ansässiger Versandhändler, der hat einen Katalog hatte und der hat da diesen Shiri angepriesen als fettes Teil. Und ich war halt neugierig, habe den deswegen bestellt. Als Hongkong-DVD, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und genau, er war dann letztendlich auch das fette Teil, was versprochen wurde. Mal kurz zur Vorstellung des Filmes selber, der ist also von 1999 und inszeniert von Kang Ye-kyun, einem Regisseur, der damals auch gerne noch als Jackie Kang verkauft wurde, weil jeder Regisseur einen englischen Vornamen brauchte. Also ich habe heute nochmal ein Interview mit ihm gelesen in der Cine Asia, einem deutschen Asia-Filmmagazin aus der Zeit. Und da wurde er als Jackie Chang auch vorgestellt und schien nichts dagegen zu haben.
Aber der koreanische Regisseur Kang Ye-kyun, von dem sprechen
genau,
wir.
Genau, Kang Ye-kyun.
Okay, weil das ist ja eigentlich so eine Marotte, die man speziell nur bei Hongkong oder bei den chinesischen Schauspielern hat. Das bei Japanern oder bei Koreanern habe ich das jetzt nicht so mitbekommen, dass die verwestlichte Namen bekommen.
Es gibt sie selten. Es gibt zum Beispiel auch einen relativ heutzutage populären Action-Schauspieler, der international als Don Lee läuft, der natürlich auch nicht wirklich Don Lee heißt, aber und ich glaube bei dem
Kang, Sonny Schieber, zählt der darunter?
Bitte?
Sonny Schieber fällt mir gerade ein.
Ich denke mal ja, dass der natürlich auch diesen westlichen Hiroyuki Sanada, den ja viele kennen heute aus allen möglichen westlichen Filmen, Lost, Last Samurai und so weiter und so fort, ja, der wurde damals in den 80er Jahren als Henry Sanada verkauft, also das gab es schon. 99 war das, glaube ich, eigentlich nicht mehr so üblich. Deswegen hat dann auch die späteren Filme von dem Kang Ye-kyun laufen nur noch unter Kang Ye-kyun, nicht unter Jackie Kang.
Okay.
Auf alle Fälle ist das der zweite Film des Regisseurs. Und der hat tatsächlich damals dreimal hintereinander jeweils den teuersten koreanischen Film produziert. Vorher schon mit Ginkgo Bad. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat. Der ist auch ziemlich gut. Können wir vielleicht nachher mal kurz drüber reden.
Da gefällt mir das Cover, muss ich gerade so zugestehen. Das sieht sehr bunt und märchenhaft aus. Ja, genau.
Ja, so ein Horror-Fantasy-Liebesgeschichte.
So ein bisschen Chinese Ghost Story-Vibes versprüht das,
finde ja, ich. Auch wenn die Handlung großteils in der Gegenwart spielt. Und danach hat er dann den Tai Guki gedreht. Brotherhood heißt er, glaube ich, bei uns.
Genau.
Und auch der war wieder der teuerste und der erfolgreichste koreanische Film seiner Zeit. Und Shiri ist ein Big-Budget-Terror-Action-Thriller, könnte man, glaube ich, sagen. Und läuft damit eigentlich ganz im Sinne der Zeit. Damals waren Filme wie The Rock im Westen, auch Peacemaker, Project Peacemaker heißt er, glaube ich, bei uns, mit George Clooney, ja, genau, recht populär. Du hast aber auch zum Beispiel in Hongkong Filme wie Extreme Crisis oder Purple Storm, die zu der Zeit ungefähr rauskamen. Also durchaus ein Kind seiner Zeit. Und ja, interessant ist er halt auch deswegen, weil seine vier Stars alle auch eine gewisse Bedeutung haben fürs koreanische Kino, auch für teilweise auch fürs westliche Publikum interessant sein dürften. Ich weiß nicht, ob wir die mal kurz vorstellen wollen.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil mir persönlich, ich kannte jetzt nur zwei Schauspieler, die kannte ich vorher schon. Das ist nämlich der Jermin Sick, den kennt man aus Oldboy und eben I Saw the Devil. Mhm. Und eben der Song Kang-ho, den ich aus Parasite kenne und aus dem Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber auf dem Schirm habe, nämlich A Taxi Driver.
Ah. Ja, und Memories of Murder.
Ach ja, ja, Entschuldigung, schon. Natürlich, den habe ich auch.
Und JSA und tausend anderen, natürlich nicht wirklich tausend anderen Filmen, aber sehr vielen anderen. Mhm. Da kommen wir nachher noch ein bisschen drüber eingehen, wenn wir auf den Film selber dann ein bisschen sprechen. Dann die weibliche Hauptrolle, Kim Yoon-jin, die dürften westliche Publikum vor allem aus der Erfolgsserie Lost kennen.
Die habe ich nie gesehen.
Ja. Das war einer von den beiden Koreanern, die damit spielen.
Genau, sie war halt die Frau von Daniel Day Kims Charakter. Und der eigentliche Hauptdarsteller von Shiri, Han Suk-yu, war zu der Zeit, er hatte mit dem Regisseur schon in Ginkgo-Bett zusammengearbeitet und war damals so der größte Star, ist heute auch noch ein großer Star. Auch wenn viele seiner Filme, glaube ich, hier nicht so populär sind. Ich erinnere mich aber zum Beispiel an Double Agent alias Comrade. Der ist tatsächlich auch sehr gut. Geht fast so ein bisschen in die Richtung, auch wie Shiri. Genau, ja, also das ist schon mal ein recht prominentes Star-Aufgebot, würde ich mal sagen. Und letztendlich hat der Film aber natürlich geholfen, dass moderne koreanische Kino über die Landesgrenzen populär zu machen und überhaupt erst zu etablieren, weil vorher gab es natürlich koreanische Filme, aber die waren halt längst nicht so groß, so aufwendig und so handwerklich solide bis halt, also so richtig gut halt gemacht. Ne? Das ist halt nicht so pfuschig, wie man es vielleicht mit manchem Hongkong-Film der 90er und 80er Jahre verbindet. Und das war halt beim koreanischen Kino. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ältere koreanische Filme geschaut hat. Thomas, du vielleicht?
Also, da wollte ich mal ganz drauf eingehen, ja?
Die haben ja viele Eastern auch gedreht, so als quasi als Knockoffs der Hongkong Eastern. So Bruce Lee-Verschnitte gab es einen Dragon Lee beispielsweise.
Das war, ach ja, ne, den kenne ich natürlich. Aber, ja, ich weiß tatsächlich, dass die Hongkong-Menschen in den 80ern, 70ern viele Koreaner gecastet haben, unter anderem auch zum Beispiel Hang Chang-Lee in, genau, Schlangen im Schatten des Adlers und Drunken Master, aber dass die jetzt eigene Produktion hatten, da wollte ich mal drauf eingehen. Ich kenne mich ja jetzt am wenigsten aus von euch dreien, vielleicht könnt ihr jetzt das berichtigen, aber meine Sicht ist, also es ist wahrscheinlich auch der Geschichte des Landes geschuldet. Ich meine, es wurde ja zweimal von den Japanern übernommen und es gab diesen Koreakrieg in den 50ern, deswegen war da mit Filmen drin nicht so viel. Aber ich meine, das ist auch dann später, 60er, 70er Jahre, da meine ich, im Vergleich zu den anderen asiatischen Kinos, also Hongkong und Japan, hat jetzt Korea in dem Zeitraum aus meiner Warte heraus keine nennenswerten Filme rausgebracht. Also die Chinesen, ja, hatten irgendwie King Hu zum Beispiel, Hauch von Zen. Die Japaner hatten Akira Kurosawa. Aber was hatten die Koreaner? Für mich gilt das Korea-Kino geht für mich effektiv ab 1999 los.
Die Koreaner hatten Yongari, einen tollen Godzilla-Verschnitt. Okay. Es gibt durchaus auch ein paar bemerkenswerte Filme. Ich glaube, von 82 zum Beispiel gibt es The Last Witness. der sich auch durchaus auf politisches Terrain bewegt. Davon gibt es auch nochmal ein Remake, der so um die Jahrtausendwende entstanden ist. Durchaus auch sehenswert. Ich glaube, was du sagtest zur Geschichte des Landes, die ja auch bei Shiri sehr relevant ist.
Ja.
Man darf halt nicht vergessen, dass Korea, also Südkorea, war bis Mitte der 80er Jahre eine Militärdiktatur. Und erst Anfang der 90er Jahre kam es dann tatsächlich, oder hat sich das Land dann in eine Gesellschaft verwandelt, die man Demokratie nennen konnte.
Mhm.
Und das hat sich halt auch auf die Filmindustrie niedergeschlagen.
Ja. Thomas, wolltest du noch was einwerfen?
Genau, in Korea gab es nie eine Art Kurosawa, weil sich einfach die Filmindustrie erst komplett anders entwickelt hat. Man muss sich vorstellen, in der Zeit vor den 90ern, also gerade noch in Zeiten des Koreakriegs und in den nachwältenden Zeiten, war das ja in erster Linie so, dass Korea noch im Wiederaufbau war und das Kino damals noch nicht quasi das finanzielle Backing hatte, wie es in anderen Ländern der Fall war. Man muss sich vorstellen, in anderen Ländern hat sich einfach der Film schon etabliert und auch als Industrie wirklich etabliert, währenddessen Korea zu den Zeiten noch eher ein Nischenprodukt war. Man hatte Low Budgets, man hatte zwar Autoren, Regisseure, aber denen wurden nie wirklich viel Geld anvertraut. Das hat sich dann eben alles mit Shiri geändert, weil gerade bei Shiri, der quasi Shiri der erste Film ist, bei dem ein Konglomerat, ein sogenanntes koreanisches Jaebol, das ist im Prinzip, was in Koreanisch für Konglomerat steht, sich erst mit dem Film zum ersten Mal in die Filmentwicklung mit involviert haben. Und das war natürlich ein guter Einstieg, ein sehr, sagen wir mal, amerikanisch inszenierter Film, der auch ein breites Publikum anspricht und dann natürlich auch den nötigen Erfolg losgestoßen hat, was im Prinzip die Auswirkung hatte, dass die koreanische Industrie dann zu dem Zeitpunkt wirklich quasi realisiert hat, dass sich dahinter wirklich auch Geld verbirgt und dass man dass sich dahinter einfach wirklich Geschäft versteckt. Und gerade deswegen haben sich dann quasi in den Zeiten danach erst wirklich die ganzen großen Firmen dann auch mehr in die Filmschaffensgeschichte mit rein involviert. Heutzutage kann man das wirklich in Korea ziemlich gut feststellen, weil die koreanischen Firmen, die Konglomerate, die kontrollieren im Prinzip die komplette Wertschöpfungskette von Filmen. Also von der Produktion, von der Ideenfindung, von der Pre-Production bis über die Produktion, Postproduktion, der Distribution und natürlich auch den Kinos selber als quasi primäre Einnahmequelle für die Filme, werden meistens von ganzen Konglomeraten mit kontrolliert. Es gibt da eine Reihe von Kinos, es gibt ungefähr drei Kinoketten, das sind CGV, Megabox und Lotte. Das sind quasi drei große Firmen, die Kinoketten, also die Kinolandschaft komplett kontrollieren. Und hinter denen verbergen sich auch Produktionsstudios, die quasi den Content dafür produzieren. Und nochmal davor auch eben in der Pre-Production Phase hat man da im Prinzip die ganzen Schreiberlinge, die sich meistens für bestimmte Firmen involvieren. Und deswegen hat sich damals erst wirklich aus dem Kommerziellen heraus wirklich ein breites koreanisches Kino entwickelt, das aber auch seine Einflüsse quasi mehr in diese arthausige Schiene haben, wie wir es dann zum Beispiel bei den ganzen Regisseuren wie im Park Chan-wook, Bong Joon-ho und den weiteren so kennen.
8,5 Millionen Dollar wird das Budget angegeben von Shiri.
Also US-Dollar umgerechnet.
Von asiatischen. Bitte?
US-Dollar umgerechnet.
US-Dollar, genau. Ja. Das ist für die Zeit für einen asiatischen Film schon relativ viel. Also zu dem Zeitpunkt hat zum Beispiel ein Hongkong Big Budget Film, der jetzt nicht ein Jackie Chan Film ist, im Schnitt so um die 30 Millionen Hongkong Dollar gekostet, also irgendwas um die 4 Millionen US-Dollar.
Ja.
Da ist man jetzt mit den 8,5 schon tatsächlich recht gut dabei. Ich denke mal, man sieht's im Film auch. Also der Film wirkt schon tatsächlich.
Es kommt darauf an, von welchen Filmerfahrungen her du kommst. Weil ich kann mir vorstellen, die heutzutage verwöhnten Kids, die das US-Mainstream-Kino kennen, die würden jetzt bei Shiri jetzt schon einige Budgetschwächen erkennen wollen. Aber das muss man wirklich
schon im Kopf behalten. Sprichst du von der Hochhausexplosion?
Ich hab die gerade im Kopf gehabt, ja. Man hätte meinen können, die soll nicht, so angelegt sein, wie es stirbt langsam, aber halt doch nicht ganz so auf dem Level.
Na, sie wollte ja noch was Größeres darstellen. Bei Stirb langsam ist halt bloß eine Etage rausgesprengt worden. Hier halt so gleich die halbe Front. Immerhin war es aber eine echte Explosion, wenn auch bloß eine Miniaturexplosion. Wenn man, ich weiß nicht, hat jemand von euch mal Purple Storm geschaut?
Nee.
Purple Storm.
Sag mir nichts. Purple Storm, ein Hongkong-Film, ähnlichen, der hat tatsächlich auch laut Interview mit dem Regisseur von Shiri beeinflusst war. Und da gibt's auch eine, schöne Hochhausexplosion, aber auch eine ganz furchtbare Hochhausexplosion, wo halt einfach so eine Explosion drüber kopiert wurde, die halt überhaupt keine Verbindung zu dem explodierenden Objekt hatte. Hier bei Shiri, ja, es sieht jetzt nicht unbedingt modernes Blockbuster-Kino verdächtig aus, also es ist okay, würde ich mal behaupten. 99 sahen auch viele Hollywood-Filme nicht ganz so fett aus, wie man sich es heute schon vorstellt.
Ey, die schlimmste Hochhausexplosion, die ich jemals gesehen habe, war in dem Film SWAT Warhead One aus dem Jahre 2005 mit dem Olivier Grunet. Also das ist wirklich Z-Klasse. Das ist wirklich CGI, aber Miniatur-CGI, wie du sie in einem PlayStation 1-Spiel irgendwie vielleicht mal gesehen hättest. So.
Dafür wirkt aber auch der ganze Film so super schäbig, dass diese Explosion jetzt auch nicht negativ auffällt. Die ist quasi eigentlich integraler Teil dieses Schrottfestes. So, wollen wir mal kurz vielleicht zur Handlung eingehen, mal die Prämisse?
Die Handlung, ja, ich würde es mal kurz zusammenfassen und dann mal ein bisschen hinterfragen wollen. Weil im Grunde geht es ja darum, dass der Film baut ja quasi auf der Geschichte des eigenen Landes auf, nämlich auf der Separation Koreas, und da ist eben Nordkorea oder, wie soll man sie nennen, Widerstandskämpfer, Rebellen, Vereinigungskämpfer. Also Nordkorea möchte die Vereinigung haben und möchte eben durchsetzen, dass das Land vereinigt wird, und wie mit eben durch Terror.
Terroristen und, könnte man sie nennen.
Ja, Terroristen könnte man sie nennen, ja. Auch wenn sie für die gute Sache kämpfen wollen. Das tun Terroristen ja immer.
Und sie sind offenkundig, das wird auch recht schnell klar, deswegen kann man das auch sagen, ohne dass man spoilert, sie sind offenbar nicht im Staatsauftrag unterwegs, sondern sind einfach der Meinung, die korrupten Führer beider Staaten haben sie verraten, und deswegen wird es auf eigene Faust für die
Wiedervereinigung. Es ist schon eine größere militärische Macht, die sich da zusammengetan hat. Oder eine kleine Organisation, die ja wirklich
es ist eine abtrünnige Spezialeinheit der nordkoreanischen Armee.
Genau, und die hat dann wirklich Leute gefunden, die sie wirklich dazu abrichten, gefährliche Elitekämpfer zu werden. Das wird ja auch in den ersten 4-5 Minuten des Filmes sehr drastisch dargestellt, wie wirklich schonungslos dieses Training durchlaufen wird, beginnt im Jahre 1992, die dann wirklich auch Leute, die am Pfählen hängen, die nochmal abgemetzelt werden, und dann wirklich so krasse Eignungstests, wie zum Beispiel das schnelle Zusammenbasteln einer Pistole, um dann den Gegenüber schnell wegzuschießen. Übrigens eine Szene, die ich genauso auch in dem Anime Angel Heart gesehen habe, in der ersten Episode, der Film hat mich sehr stark an diesen Anime erinnert.
Du musst wieder mal deine City Hunter Vorliebe mit reinbringen.
Es geht nicht anders. und dann hast du diese Terroristen, die eben versuchen wollen, Südkorea quasi zu, ja, die wollen es eigentlich vereinigen, aber eben durch Terrorakte, und wollen eben das Land unterjochen. Und da wollte ich jetzt eben fragen, wie ist das denn historisch gesehen tatsächlich? Also im Jahre 1999 oder bis heute, wie ist denn da das Verhältnis Südkorea-Korea im Sinne von, gibt's da wirklich immer noch diese Arten von Spannungen? Ich habe nur gelesen, gehört, dass man sie einfach nur nicht mehr aneinander interessiert ist, sich zu vereinigen. Aber gibt es tatsächlich dann wirklich noch Gewaltakte, die vollzogen werden?
Das ist sehr unterschiedlich.
Also ich denke, als ich dort gelebt habe, war das vor allem so, dass Ich habe vor allem am Anfang meiner Zeit wirklich da gelebt, wo gerade Korea eben, also Nordkorea wirklich mit Raketen wieder gedroht haben. Und als ich da mit meiner Mutter telefoniert habe, denke ich mir, meine Güte, was ist denn da los, Thomas? Wirst du nicht irgendwie wieder zurück? Das sieht ja brandgefährlich aus. Und dann denke ich mir, hey, wenn ich hier bin und mit den Leuten eben rede, da kommt überhaupt gar keine Gefahr raus, ja. Das war gerade eben zu der Zeit von, ich denke, 2017, 2018. Und wie die Leute dort das wahrnehmen, ist einfach die Spannung ist noch da, der politische Konflikt ist da. Allerdings ist es quasi einfach so eine immerwährende Stresssituation, an die man sich dann einfach quasi gewöhnt. Die Relevanz geht immer wie so eine Welle hoch und runter, wann man eben die Grenze besuchen kann, geht auch hoch und runter. Mal kann man das, mal kann man das nicht, je nach der diplomatischen Situation gerade eben dort. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich nur Nordkoreas Machtmittel, immer mal wieder zu demonstrieren, dass sie Muckis haben, einfach um da ein bisschen Relevanz zu zeigen, weil ich meine, irgendeine andere Power haben sie eben nicht. Deswegen, gerade in den 90er Jahren, gerade zu der Zeit, als der Film gedreht worden ist, war und quasi ein Vereinigungsgedanke noch prävalenter in den Köpfen, als es heutzutage ist. Also muss ich vorstellen, mit jedem Jahr werden sich die beiden Länder einander fremder. Das hat man bei uns in Deutschland einfach schon gemerkt. Aber dort ist es einfach so, dass der zeitliche Abstand noch mal ein Stück länger war als bei uns, ne? Deswegen distanziert man sich jetzt gerade noch mehr und mehr mit der Zeit. Aber damals definitiv war so dieser Vereinigungsgedanke noch prävalenter in den Köpfen.
Aber der Film ist ja
Also.
von 99. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre gab es ja in Nordkorea eine massive Missernten, massive Hungersnot, wo, glaube ich, 3 Millionen Leute verhungert sind. Darauf wird ja hier in der Handlung auch angespielt, um die Motivation der Bösewichte, nenne ich sie mal, der Gegenspieler, zu verdeutlichen. Ob jetzt diese Geschichten, die im
Ja.
Film erwähnt werden, dass er gesehen hat, wie Ki Eltern ihre Kinder gegessen haben, weil die verhungert waren oder so, sei mal dahingestellt. Aber das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea ist halt auch ein sehr wechselhaftes, weil es immer sehr oft sowohl drauf ankommt, wer gerade in Südkorea die Macht hat. Die Vorgängerin zum Beispiel des jetzigen Präsidenten ist ja gleichzeitig auch die Tochter des letzten Militärdiktators Park, noch was, habe ich jetzt den Namen vergessen. Park,
Park.
mit Park und Lee liegt man und Kim liegt man, glaube ich, erstmal, hat man wahrscheinlich 90% erstmal abgedeckt der Nachnamen. Aber es war auf jeden Fall ein Park. Und diese letzte Präsidentin, die jetzt inzwischen übrigens wegen Korruption im Knast sitzt, die war halt konservativ und tendenziell Hardliner und nicht an Entspannungspolitik orientiert, wohingegen der jetzige da eher wieder ein bisschen liberaler ist. Aber es hängt halt auch auf die Stimmungen im Norden ab. Wenn bei denen zum Beispiel es schlechter steht, dann versuchen die halt auch den harten Maxen zu machen und dann gibt es halt mehr Eskalation. Ich glaube aber, solche direkten Militäraktionen oder Kommandoaktionen gibt es heute nicht mehr, zumindest werden sie nicht bekannt. Ich glaube, die letzte, die da wirklich bekannt war, ist, glaube ich, aus den 60er oder 70er Jahren, wo halt ein nordkoreanisches Kommando nach Südkorea gekommen ist, um da die Politiker zu töten, was auch in dem Film Silmido, falls den jemand kennt, verarbeitet wurde. Ein bisschen reißerischer Film, aber durchaus interessant. Und das ist übrigens natürlich noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, was mich am koreanischen Kino fasziniert, ist halt durchaus dieser Konflikt, der halt auf doch große Teile des filmischen Schaffens Auswirkungen hat und verarbeitet wird. Und viele der Filme, die mir besonders sehr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Tai Guki, wie Shiri, wie JSA, wie Frontline, das halt auf eine sehr emotionale Art und Weise thematisieren.
Ich meine, das ist ja nicht ein Zufall, dass gerade die relevantesten Filme oder beziehungsweise die größten Blockbuster der frühen Zeiten eigentlich fast alle über die Separation quasi gesprochen haben. Also man redet hier über den Film, man über JSA, über Tae Gucci und Welcome to Dongmakgeol. Das hat ja alles immer mit dem Süd-Nord-Konflikt zu tun. Und ich denke gerade, das macht es eben wirklich interessant, weil wenn man einen Film macht, sucht man ja immer so ein bisschen nach seinem USP und nach authentischen Geschichten. Und was ist authentischer als quasi diese dramatische Situation, in der sich die beiden Länder eben befinden? Deswegen ist es schon willkommenes Fressen und solange nicht auf der gleichen Thematik zu stark rumgeritten wird, ist das einfach eine gefundene Grundlage. Also das. Ich denke, die haben da einfach wirklich historisch gesehen eine gute, authentische Grundlage, die die Zuschauer abkaufen und die sie auch wirklich in den Emotionen richtig rüberbringen können. Ich denke, das ist der relevante Punkt.
Gerade für uns Deutsche ist es durchaus, denke ich mal, auch interessant, weil wir selber diese Spaltung hatten und Nord- und Südkorea kommen mir immer ein bisschen vor, wie wenn es in Deutschland halt außer Rand und Band gelaufen wurde. Ich meine, in Deutschland, also ich bin ja Ostdeutscher, schon mal erwähnt, ich bin noch alt genug, um noch eine ordentliche Portion mitbekommen zu haben. Ich war also 16, als die Wiedervereinigung kam. Und es gab, also wir haben alle Westfernsehen geschaut, ich jetzt nicht aus den vorhin genannten Gründen, aber Westradio gehört, wir hatten Westverwandte, die uns Pakete geschickt haben. Also es gab also diesen Austausch. In Korea ist das halt nicht der Fall. Na, da gibt es gelegentlich selten staatlich organisierte Familienzusammenführungen, die sich dann mal nach teilweise jahrzehntelanger Separation treffen dürfen für ein paar Stunden. Und das ist das Höchste der Gefühle. Und
Ja.
es hat alles nochmal deutlich dramatischer, als es bei uns gewesen ist. Und das fasziniert mich schon.
Mal die Frage, der Schiri ist ja letztlich ein südkoreanischer Film, der jetzt eben zeigt, wie Nordkorea das Land bedroht. Könnte man Schiri Propaganda vorwerfen?
Nein. Weil er
Nein.
macht ja, es ist ja nicht so, wie du es gerade dargestellt hast, es ist ja nicht Nordkorea, der das Land bedroht. Ich weiß nicht,
Das sind
ob wir hier einen Spoiler-Teil machen wollen oder sowas, aber es wird ja schon von Anfang an klar, dass auch der Aufhänger für das Ganze ist ein Länderspiel, das stattfindet, ein Fußballspiel, ein großes, wo sowohl der Süd- als auch der nordkoreanische Präsident zu Gast sind und das ist letztendlich das Ziel des Terroranschlags. Und da ist auf alle Fälle, also die Terroristen sind gegen beide Regierungen oder feindselig eingestellt. Und
genau.
dementsprechend würde ich mal sagen, also bestenfalls die Darstellung am Anfang, dieses Training nenne ich es
Eben,
mal.
ich wollte auch sagen, am Anfang wirkte der Film auf mich so, dass das ein Propagandafilm wäre. Jedoch im Laufe der Zeit hat der Film gezeigt, dass er durchaus die andere Seite auch gerne beleuchtet und die Figur von Choi Min-sik, so ist er doch, oder?
Ja.
Moment. Choi Min-sik,
Kimmichick.
Choi Min-sik. Die wurde ja durchaus humanistisch dargestellt in dem Sinne, dass er quasi die Zustände in Nordkorea schildert und sagt, wie schlecht es dort geht, gerade im Kontrast dazu zu dem Saus und Braus, der dann in Südkorea vorherrscht. Und du hast ja mehrere Szenen mit ihm gehabt, wo er dann wirklich auch die schlimmsten Zustände schildert, wie dass Eltern teilweise irgendwie ihre eigenen Kinder verspeisen müssen und solche
Genau.
Geschichten. Und das sind eben Zugeständnisse, die dem Film aus südkoreanischer Sicht doch eine gewisse Reife quasi zeigen. Also zumindest kann man da nicht sagen, dass er plump irgendwie eine Seite irgendwie glorifizieren würde.
Auf der anderen Seite ist es, wird es halt im Prinzip dann halt auch so dargestellt, dass du da, klar, die sind jetzt quasi aus dieser Eliteeinheit quasi, die entstammen ja einer Eliteeinheit, so wie ich das verstanden habe, und sind dann erst quasi so zu Guerilla Troops geworden. So habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Ich weiß nicht, habt ihr das genauso mitgenommen oder waren die von Anfang an so eine Guerilla-Truppe, die weder noch sich Zugehörigkeit gefühlt hat, oder?
Na, die waren am Anfang sowas wie Navy SEALs, wie
Genau.
nordkoreanische und sind, haben sich dann halt selbstständig gemacht, weil sie
Genau.
mit der politischen Agenda unzufrieden waren.
Ja, aber im Prinzip ist es immer noch, kann man immer noch sagen, alleine die Schilderung von dem Typen, wie schlimm und wie furchtbar es in Korea ist, auch wenn das wahr ist, ich meine, wir können es gerade nicht beurteilen, wie wirklich wahr das ist. Ich meine, die große Zensur, wir haben da keine Ahnung, was da wirklich abgeht. Nichtsdestotrotz ist es halt auch wieder schon ein politisches Instrument, wo man einfach nochmal quasi dem südkoreanischen Publikum sagt, wie unglaublich dreckig das den Leuten da nochmal geht und dass es denen so dreckig geht, dass daraus überhaupt sowas entspringen kann. Also direkt Propaganda nicht, dass es jetzt komplett anti ist, aber es versucht da schon nochmal klare Striche zu ziehen.
Aber nach allem, was wir wissen, ist Nordkorea hat wirklich ein übler Staat, mit
Keine Frage.
alleine die Tatsache, dass man, glaube ich, dass man als männlicher Einwohner, wenn ich mich nicht ganz sicher, 6 oder 8 Jahre beim Militär dienen muss, ja, macht's, denke ich mal, sehr unattraktiv.
Ja, definitiv.
Ständige Hungersnöte, gerade grassiert auch wieder eine Hungersnot, hat diesmal sogar der Kim Jong-un zugegeben. Ne? Und also da ist halt die Frage, also ja, diese Einstiegsszene, die sollte halt einfach die Härte dieses Trainings zeigen und einfach auch ein bisschen schockieren, hat, denke ich mal, auch gut geschafft. Ob das ja jetzt tatsächlich so dort vorkommt, da würde ich mal sagen, darf ein Film auch ein bisschen übertreiben. Er bemüht sich ansonsten schon, die jetzt nicht als Tiere darzustellen, sondern durchaus als Menschen mit einer sehr gefährlichen Agenda, aber trotzdem als Menschen.
Ja, richtig. Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, der Film bemüht sich da nur so ein bisschen wirklich, dass die Grenzen nochmal ein bisschen aufzuzeigen. Jetzt, ich würde dem Film jetzt eben kein Propaganda vorwerfen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist einfach nur wichtig, dass die halt ja, dort, also die existenten Grenzen einfach nochmal klar hervorheben. Ne?
Ja. Und an der Stelle möchte ich auch mal den politischen Part des Films mal belassen. Es sei denn, ihr habt noch was Wichtiges hinzuzufügen, aber ich möchte mich jetzt nur noch mal auf den Film als Action-Thriller an sich jetzt konzentrieren, wie jetzt inszenatorisch jetzt geworden ist und wie wir jetzt ihn einfach als Freitagabend-Snack, wie man den so bewerten wollen würde. Und ich kann das sagen, ich habe den jetzt ja zweimal gesehen, am Freitag und nochmals heute früh nochmal.
Ach du liebes bisschen.
Genau. Nee, mein Problem ist ja auch, dass ich bin ja öfters mal etwas unausgeschlafen mit Kind und Co. Und oftmals schaffe ich es dann, einem Film bei der Erstsichtung nicht die nötige Aufmerksamkeit zu geben, die er verdient hat. Und ich habe dann gemerkt, bei meinem ersten Durchsehen haben Szenen auf mich nicht ganz so gewirkt, wie sie eigentlich hätten wirken können. Und ich dachte, das wäre jetzt unfair, dem Film gegenüber ihn so zu bewerten. Ich habe den heute früh nochmal geguckt, nochmal ein bisschen besser, ihn nochmal nachher nochmal höher bewertet. Und ich möchte darauf eingehen, also ich finde als reiner Thriller funktioniert er sehr gut, also ich finde ihn sehr weitestgehend effektiv und ökonomisch erzählt, er geht zwar knapp über 2 Stunden, aber er hat nicht wirklich massiv irreführend unnötige Szenen, also der erzählt schon alles, was er will und das nicht zu lang und hat auch meines Erachtens einen guten Handlungsverlauf in dem Sinne, dass er tatsächlich viel Bildsprache einführt, die später dann auch wirklich nochmal im späteren Handlungsverlauf nochmal auf die Bezug genommen wird. Zum Beispiel das mit den Freunden, dass wenn einer von beiden stirbt, der andere nicht kann, das haben sie bei den Fischen gebracht und das hat ja dann war eine Art Foreshadowing auf das, was später in der Handlung passiert.
Ja, wer spoilerst du hier gerade?
Wir spoilern eigentlich immer hier.
Ach so, aber bei Jackie Chan Filmen ist es jetzt, denke ich mal, nicht ganz so relevant, wenn man erzählt, dass zum Schluss der Bösewicht von Jackie Chan ordentlich eingeseift wird. Hier gibt's ja doch schon ein paar richtige Überraschungen.
Ja, genau.
Deswegen würde ich sagen, hier vielleicht nicht gleich alles, nicht alles zu verraten, weil ich mir zumindest geht's schon diesen Film, der ja doch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, würde ich sagen, gerade angesichts seiner
Bedeutung, ja, durchaus,
doch nochmal ein bisschen zu popularisieren. Also, wie würdest du ihn denn jetzt einschätzen?
Wir sind jetzt noch nicht am Ende angekommen, das kommt jetzt zum Schluss. Okay. Wie ich sagte, vom Thriller-Part, von der Geschichte her fand ich ihn eigentlich stark und gut erzählt. Mein Problem ist manchmal, ich bin nicht der größte Fan von diesen militärischen Actionfilmen, die viel so Special Ops Szenen zeigen mit Soldaten, mit Spezialausrüstung, die irgendwelche Gebietschaften stürmen.
Also The Rock ist auch nicht deins?
Nee, gar nicht.
Okay.
Habe ich auch in meinem Podcast zu Michael Bay auch, glaube ich, gut zum Ausdruck gebracht. Bin da nicht. Ja, oder keine Ahnung, das Ganze, was Mitte der 90er, was gab's da alles noch? Ich gehe schon auf den Soundtrack, den finde ich schon meist schlimm, wenn du diesen heroisierende, so eine andächtige Trompete hast, die dir irgendwie salutierende Soldaten präsentiert, dann kriege ich schon Pocken. Nein, ich brauche so lokale Sachen. Du
bist halt ein alter Pazifist. Ja,
ich bin ein ziemlicher Anti-Pazifist.
Pazifist mit Neigung zu gewalttätigen Filmen.
Das wäre eine schöne medizinische Diagnose meinerseits, ja. So, der Thomas geht, aber hört uns, glaube ich, noch, oder?
Ich höre euch noch, ich habe alles da,
okay. Sorry. Und Aber ich meine, das ist jetzt keine Kritikgrundlage, wenn der Film jetzt irgendwie ein Stilmittel bedient, das jetzt mir nicht zuspricht. Oder ich sag mal, ein Handlungsthema bedient, das mir nicht zusagt. Das ist für mich jetzt ja kein Kritikpunkt. Wo ich dann eher Kritik üben würde, ist letztlich beim Herzstück. Das ist ja letztlich ein Actionfilm und ja, wahrscheinlich werdet ihr es euch schon denken können. Aber ich hatte meine Probleme mit den Action-Szenen an sich, weil ich finde, sie sind schlicht und einfach nicht wirklich vernünftig in Szene gesetzt worden, zumal also hektische Kamera, also Wackelkamera ohne Ende, die da, also ich finde es so fast schon ein Vorzeigebeispiel eines Films, wie Wackelkamera durchaus Action kaputt machen kann und eben auch so ein hektischer Schnitt und wenn das noch zusammenkommt mit Szenen, wo Leute irgendwie in einem dunklen Raum sind und hektisch durch die Gegend gucken, also für mich geht da die Geografie und das Verständnis dafür, wo sich was befindet, geht da völlig flöten und da ärgere ich mich ein Stück weit. Und das ist insofern schade, weil ich habe mir dann auch das Bonusmaterial zum Film angesehen, das Making-of, und habe festgestellt, die Action-Szenen Film sind eigentlich durchaus gut gedacht und das sind gut aus schöne, spektakuläre Ideen dabei. Tatsächlich wirken die Action-Szenen im Making-of deutlich besser als im Film selbst. Warum? Weil die dokumentarische Kamera, also die quasi die Kameras, also quasi das Set hinter den Kameras nochmal ein bisschen auffängt, dort wird genau das gemacht, was ich von einem Actionfilm will, nämlich Szenen aus der Totalen gefilmt, dass du wirklich siehst, wer wo steht, ohne Schnitt, ohne Gewackel. Die Action-Szenen in dem Making-of haben richtig Spaß gemacht, aber im Endfilm siehst du da nichts mehr davon. Also ich sehe Hechtsprünge, die wirklich sehr artistisch aussehen, sehr athletisch. Im Film siehst du das nicht. Das geht durch Schnitt und Nahaufnahme geht das unter. Ich habe sogar nicht mal mitbekommen, dass in dem Film eigentlich so ein fast schon Jiu-Jitsu MMA-mäßiger Fight stattfand zwischen den beiden Hauptdarstellern. Das hast du nur im Making-of gesehen, wie die beiden sich aneinander so gerollt sind und wirklich so MMA-mäßige Moves rausgepackt haben, wie du später aus Scott Adkins und Co-Film kennst. Und das alles ist in dem Film dem Schnitt und der Montage zum Opfer gefallen, sodass es einfach nur ärgerlich ist, was da alles einfach flöten gegangen ist. Oder auch solche Sachen, wie dass die durch diese Glasscheibe beide springen. In dem Making-of sah das richtig spektakulär aus, wie beide aus der Totalen gesehen gemeinsam rausspringen und auf diese auf dem Boden landen. Im Film ist das Nahaufnahme, du siehst kurz, dass irgendwas kracht und du siehst Schnitt, Nahaufnahme von irgendeinem Rücken, der auf dem Boden landet. Es ist einfach nur ätzend. Es ist leider schade.
Also, ich würde dir nicht insofern widersprechen wollen, das ist natürlich deine Meinung. Ich sehe es tatsächlich anders. Ich mag die Action-Szenen sehr gerne. Sie werden halt völlig in den Dienst der Geschichte und der Dramaturgie gestellt und sind nicht da, um einfach nur geil auszusehen, sondern sie sollen halt was rüberbringen, eben auch eine bestimmte Hektik und Konfusion der Beteiligten und eben der gesamten Szene. Ich finde, also die Montage ist es nicht. Es gibt sehr viele lange Einstellungen bei den Action-Szenen, wo die Kamera, die Handkamera, den Charakteren halt wackelig folgt. Es hat quasi wie Kriegsberichterstattung in Vietnam damals, als die Reporter die Truppen begleitet haben und sich auch von Loch zu Loch im Prinzip vorwärts bewegen mussten. Die aufregende Situation überträgt sich für meinen Geschmack sehr gut. Ich war immer voll dabei. Es sind ja letztendlich vor allem die große Actionsequenz, das große Shootout und die Verfolgungsjagd im Mittelteil, die im Kino, glaube ich, beginnt und sich dann über die halbe Stadt verlagert. Ja,
das sollte so ein bisschen Michael Mann Heat Charakter so ein bisschen aufkommen.
Ja. Dann habe ich auch
gedacht. Es ist aber, glaube ich, beweglicher bei Michael Bay. Ach Quatsch, bei Michael Mann ist es doch eher, da ist es ja um eine Gruppe von Autos großteils. Während es hier ist, es eine Hetzjagd im Prinzip, eine kontinuierliche.
Ja, die haben sich auch schon hinter vielen Autos da versteckt.
Ja, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, wenn ich da jetzt einwerfen darf. Ich denke, ihr habt da beide quasi Wahrheiten angesprochen, die der Film quasi anstrebt und die man aber auch quasi durchaus kritisieren kann. Ich denke, wo ich dem Sergei da am besten zusprechen kann und wo ich finde, dass es da auch ein Potenzial gibt, ist tatsächlich, dass mir auch der Sinn für Geografie einfach so ein bisschen verloren gegangen ist. Dass oft die viele geile Action-Szenen, wo sich bewegt worden ist, wo viel passiert worden ist, dass mir das Gefühl auch ein bisschen so war, dass es dass es alles einfach alles ein bisschen zu nah dran war. Ich denke, man hätte das gar nicht rausnehmen müssen, aber man hätte definitiv noch zwischendrin eine Montage reinmachen können, wo man das einfach aus einem Winkel sieht, wo man wirklich sieht, wie die sich einander gegenüberstehen, wie der Konflikt gerade wirklich aufgeteilt ist. Weil man hat ja immer so seine zwei Fronten und einmal die beiden Fronten in einem Frame von der größeren Perspektive zu filmen, kann das alles noch viel beeindruckender machen, ne?
Und eben, das hat mir gefehlt, weil das auf sowas lege ich eigentlich immer Wert. Und das, wenn sowas fehlt, dann ist schon bei mir ein bisschen, bin ich schon ein bisschen angeknickst.
Es ist halt eine sehr subjektive Sichtweise, also nicht deine, sondern die Kamera hier einnimmt oder die der Film einnimmt, die ist halt ganz nah bei den Charakteren. Dadurch ist es nicht so fett vielleicht und so episch und auch so übersichtlich, wie das vielleicht sein könnte. Ich meine, andere Filme benutzen ja diese Mittel auch, um zu kaschieren, dass man kein Geld hatte, um größere Straßenzüge abzusperren oder sowas. Das scheint ja hier alles keine Rolle gespielt zu haben. Also ein bewusst eingesetztes Stilmittel, das tatsächlich damals auch recht neu war. Also diese Handkamera, das war also wahrscheinlich inspiriert, denke ich mal, durch Saving Private Ryan, die Anfangsszene.
Also du meinst die Wackelkamera im Sinne von für Actionfilme? Weil ich kann sagen, schon Jean-Luc Godard hat die Wackelkamera in den 60er Jahren rausgehauen.
Nein, die Wackelkamera an sich ist natürlich nicht neu und sagen wir mal, auch je billiger der Film, desto oder je guerillamäßiger das Filmprojekt, desto gern lieber wird natürlich oder so und sogar da greift man gerne drauf zurück. Hier sehe ich es als quasi dokumentarischen Visualisierungsansatz und ja, ich bin bei dir. Manchmal, insbesondere im Finale, hätte ich mir auch gewünscht, dass ein bisschen die Kamera etwas weiter weggeht und so. Auf der anderen Seite gibt es dann doch schöne Einschuss-Szenen, die auch entsprechend heroisch und pathetisch zelebriert werden und tragisch zelebriert werden. Das ist schon durchaus gut. Es ist kein Film, würde ich mal sagen, den man sich jetzt allein der Action ansehen sollte.
Nee, das nicht.
Soweit würde ich auf alle Fälle mitgehen. Das ist schon ein Gesamtwerk, wo die Action halt nur ein Teil ist. Er wurde damals gerne beworben damit, dass er in Südkorea Titanic quasi den Spitzenplatz in der Kino-Hitliste verwehrt hat. Er war also erfolgreicher. Und tatsächlich hat er halt ähnlich wie Titanic diese Mischung aus halt so 50% Spektakel und großen Thrill und die anderen 50% sind halt Drama. Mhm. Das ist hier durchaus elementarer wichtiger Teil des Grundkonzeptes und da muss halt, das ist was halt zum Beispiel, was ihn von The Rock oder den vorhin anderen genannten Vertretern unterscheidet. Und das muss man alles letztendlich mögen, um den Film richtig würdigen zu können. Wenn man den jetzt nur eben schaut als Südkoreas Antwort auf The Rock, ja, so könnte man sich vorstellen, dass er verkauft wurde hier im Westen, dann könnte man auch enttäuscht sein, denke ich mal, weil da vielleicht andere Filme dann doch nochmal die übersichtlicheren, fetteren Shootouts haben.
Aber würdest du sagen, dass es wirklich Konzept war? Ich möchte eher meinen, es war zwar der teuerste Korea-Film seiner Zeit, aber letzten Endes geht auch eine gewisse Unerfahrenheit mit rein, weil man so etwas in der Art noch nicht inszeniert hat. Insofern sei es dem Film auch verziehen. Aber ich sage trotzdem, es ist, glaube ich, ein Stück weit mehr mangelnde Erfahrung und vielleicht doch noch am Ende doch ein kleines bisschen mangelndes Budget als die Tatsache, dass man wirklich die Action-Szene exakt so hinbekommen hat, wie man wollte. Weil wie gesagt, wenn ich in die Doku angucke, das Making-of, dann sehe ich Action-Szenen, die durchaus Spaß machen, die durchaus gut aussehen, aber wirklich nur durch die Endmontage am Ende ein bisschen verhunzt wurden.
Du meinst, der Doku-Kameramann war versierter als der Kameramann, der den Film hat?
Das möchte ich fast mal so behaupten. Wenn er es noch geschafft hätte, dass die anderen Kameras und das Set drumherum und die Crew nicht im Bild gewesen wäre, dann hätte ich mir diese Szene exakt für den Film gewünscht.
Da ich den Film, so viel sei schon mal verraten, sehr mag und das war auch für mich interessant. Ich habe den bestimmt 10 Jahre nicht mehr gesehen, also war es auch für mich quasi immer der Grund, den anzuschauen und er hat sich für mich sehr gut gehalten und dementsprechend bin ich hier im Zweifel für den Angeklagten.
Ey, ganz, ich sage auch jetzt mal, mir gefällt Shiri auch besser als The Rock.
Und sage einfach, dass das so gewollt war und nicht handwerkliches Unvermögen oder Unerfahrung.
Ja, es klingt ein bisschen fies, es tut mir ein bisschen leid, das so zu sagen, weil wie gesagt, das sind ja ein groß ambitioniertes Werk, das sind Leute, die jetzt vorher noch keine Erfahrung damit gehabt haben, so einen großen Film auf die Beine zu stellen. Insofern möchte ich da jetzt nicht zu fies sein, aber ich sag nur, wenn man sich jetzt halt das, wenn man irgendwie The Rock und Con Air und alles Mögliche gesehen hat und dann erwartet, was Ähnliches zu sehen, dann wird man auf der Seite zumindest ein bisschen leicht enttäuscht sein oder es vielleicht ein bisschen belächeln. Das möchte ich nicht. Also wie gesagt, mir, insgesamt gefällt mir Shiri auch sympathischer als The Rock.
Für deine These spricht, dass die zwei nachfolgenden Filme des Regisseurs, Tai Gugi und My Way, beides Kriegsfilme, beides teure Kriegsfilme, dass die in den Action-Szenen übersichtlicher sind.
Also. Ja. Naja, also Battleship Island fand ich auch sehr stark. Ist jetzt ein bisschen moderner, aber ich kann diese Veractionifizierung von Kriegsschauplätzen, ich kann sie durchaus konsumieren, auch wenn ich sie manchmal kritischer sehe. Es kommt immer drauf an.
Hier war es ja eher, in Shiri ist es ja quasi eher eine Verkriegsfilmung der Action-Szenen. Also quasi das Gegenteil. Das
Vermilitarisierung, ja.
The Rock meets James Ryan. Na, und Das haben danach auch eine ganze Menge anderer Filme gemacht, weil halt der Shiri recht erfolgreich war, gab es dann halt auch diverse Hongkong-Filme, wo plötzlich die Kamera übelst rumruckelte.
Ja, aber ich glaube so sich Dragon Squad wäre einer, der wenn meiner Erinnerung nach geht in die Richtung.
Ja, allerdings hat der Regisseur auch schon Mitte der 90er, der Daniel Lee hat auch schon bei seinen 90er-Jahre-Filmen wie Black Mask oder wie bei What Price Survival auf ziemliche Kamerakapriolen gesetzt. Insofern würde ich mal behaupten, dass es tatsächlich Stilmittel ist, was ihm am Herzen lag. Er ist aber auch reifer geworden. Seine heutigen Filme sehen nicht mehr so aus. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie alt der Kang Jae-gyu gewesen ist, als er Shiri gedreht hat. Aber da kann natürlich durchaus sein, dass da ein bisschen die Begeisterung an dem Stilmittel, an dieser Subjektivität mit ihm durchging. Wie gesagt, ich bin hier im Zweifelsfall, sage ich, es ist Stilmittel und nicht quasi eine Irrung oder eine falsche Entscheidung. Aber ja, das ist dann einfach auch Geschmackssache. Ich störe mich nicht ganz so sehr an etwas wilderen Action-Szenen, die halt, wo die Kamera auch übelst mitgeht. Also die drei Bourne-Nachfolger beispielsweise, da hat mich das auch gar nicht gestört. Fand ich super.
Ja, dann habe ich wohl irgendwie in meiner Kindheit ein traumatisches Erlebnis gehabt, das ich noch nicht ganz verarbeitet habe.
Du bist ja nicht alleine, es scheint ja eine ganze Menge Leuten so zu gehen.
Thomas, du wolltest noch zur Action was sagen?
Ja, ich denke daraus, man kann auch so ein bisschen so eine Evolution im koreanischen Action-Cinema so ein bisschen sehen, weil wenn man gerade die frühen Filme anschaut und dann eben dann Mitte der frühen, also der Nullerjahre eben dann durchgeht und dann in die Zehnerjahre hingeht und mal einfach schaut, wie sich die Action-Szenen so ein bisschen entwickelt haben, dann denke ich, wird genau das so ein bisschen mit auskorrigiert. Ich denke, die sind dann mit den Schnitten, werden die auch schon immer flotter und gerade die schnellen Action-Szenen, da wollen die dann wirklich die Prägnanz damit hervorheben, dass dann einfach wirklich die Schnitte blitzschnell sind, dass die eben einfach blitzschnell agieren. Und sich da so ein bisschen so eine Steigerung, so eine Beschleunigung man da erkennen kann. Aber auch, dass diese totalen Einstellungen, dass man so ein bisschen einen Sinn für das Große und Ganze hat, dass es auch ein bisschen besser geworden ist, ja.
Ja, auf jeden Fall. Für mich hat das Podiakino sich gesteigert.
Ich durchaus, da würde ich dir recht geben. Also sag mal, A Bittersweet Life oder Nowhere to Hide oder sowas. Die haben tatsächlich, die sind in der Sache Action überlegen, Shiri. Es sind dann also tatsächlich die anderen Qualitäten, die Shiri noch hat, die es dann trotzdem zu, meiner Meinung nach, immer noch ausgesprochen sehenswerten Film machen.
Ich finde ihn auch noch sehenswert. Wie gesagt, das ist ein Film, wo man vielleicht, wo es hilft, wo es also aufgeschlossene Menschen, die sich für Film, für Kino interessieren, es hilft, wenn man sich das noch sich vergegenwärtigt, welche Produktionsgeschichte der Film hat. Und dann kann man das auf jeden Fall deutlich besser genießen. Aber wenn du den nur nach 15. Actionfilm-Gucker hast, der abends sein Bier aufmacht und irgendwas sehen will, wo es kracht und scheppert, der wird eventuell das Ganze belächeln. Und ich möchte meinen, die Person ist des Films unwürdig.
Wollen wir denn mal über den Drama-Part des Filmes, der ja auch sehr wichtig ist, reden? Da können wir vielleicht auch dann auf die Schauspielerleistung oder sowas eingehen.
Ja, gerne. Eins abschließend zur Action noch oder generell zum Film vielleicht, was man noch erwähnen sollte, ist, dass der Film auch, er hat ja offenbar sehr viele US-Vorbilder. Wir hatten schon Michael Mann's Heat genannt, aber in einigen Shootouts könnte man auch meinen, dass das irgendwie John Woo so ein bisschen Inspirationsquelle gewesen sein könnte. Aber insgesamt, ja, gleich Martin, insgesamt von dem, wie der Film auch die Stadt darstellt und Co., finde ich den Film sehr stark amerikanisiert. Also ich finde, er wirkt nicht so sehr, sehr tief koreanisch, auch wenn ich mich jetzt nicht so, ich meine, vielleicht kann der Thomas das noch berichtigen, aber aus meiner Sicht wirkt der Film sehr amerikanisch und zeigt uns nicht sehr, sehr viel von typisch koreanischen, südkoreanischen Traditionen oder Gepflogenheiten. Oder habe ich da was verpasst, Thomas?
Also ich würde sagen, der Film, der versucht jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, gezwungen amerikanisch zu sein, aber er geht schon, also ich würde sagen, der überspringt ein paar Gepflogenheiten, die da wirklich mit dazukommen. Ich meine, was für einen koreanischen Film auch fast immer dazugehören, sind die Szenen am Essenstisch, weil einfach eben sich bei Korea auch wirklich die Dialoge auch immer um das Essen herum dann oft auch drehen. Dort ist es jetzt da zum Beispiel, dass man da nicht wirklich viele koreanische Vibes mitgenommen hat, was da die Situation am Tisch quasi betrifft. Zum Beispiel, ich meine, das klingt super irrelevant für jemanden, der das vielleicht noch nicht dort erlebt hat, aber im Prinzip alle Konversationen, die du dort jemals hast, die irgendwie bei dir im Gedächtnis bleiben, die hast du auch immer am Tisch. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man mitgeben möchte, wenn man jemanden von der koreanischen Kultur erzählen möchte. Abgesehen davon, ich meine, die Stadt war definitiv Seoul. Ne? Sie war noch ein bisschen Seoul aktiv, allerdings was ich so ein bisschen schade fand, weil deswegen liebe ich es auch, gerade jetzt wieder koreanische Filme anzuschauen, ist zu schauen, okay, kenne ich den Schauplatz hier und da. Aber das war alles so nah rangefilmt, dass man nicht wirklich erkennen konnte, wo was ist. Zum Beispiel das Theater, das sie da besucht haben, das ist im Prinzip das Theater, das sich dort direkt vor dem Königspalast befindet. Und ihr könnt euch den Königspalast vorstellen, dass direkt vor dem Königspalast so ein riesengroßer Platz einfach ist. Und der ist gigantisch. Und dort befindet sich eben dieses Opernhaus, wo die drin waren. Ich habe das gerade so aus den kleinen Blickwinkeln so bisschen erkannt, aber ich dachte, dass da auch ein riesiges Potenzial gewesen wäre, so die Leute ein bisschen in die Stadt eintauchen zu lassen, wo sie sich gerade befinden.
Jetzt, wo du es sagst, es gibt tatsächlich keine großen Stadtaufnahmen, wie es andere Leute machen würden. Du hast tatsächlich kein richtiges Gefühl für die Stadt bekommen oder so Bock bekommen, ey, Mann, schaut diese Stadt geil aus, da möchte ich gerne mal Urlaub machen.
Genau.
Das hast du im Film gar nicht.
Super reduziert. Also dafür ist der Film halt einfach durchaus authentisch, wenn es dann eben in den kleinen Gassen ist, wo man dann eben rumläuft und wo du dann quasi neben deinem Laundry Shop dann daneben ein Restaurant hast und neben so einem Aquarium-Store. Ich meine, das ist genauso, wie wenn du durch Korea durch die Gassen dann quasi rumläufst. Genauso sieht's aus, wie zum Beispiel bei der Szene nach diesem großen Shootout, wo dann quasi die große Revelation kam, kurz davor. Ich meine, gerade diese Szene sah schon sehr koreanisch aus, aber ich hätte mir auf jeden Fall mehr gewünscht, mehr von der Stadt zu sehen, mehr einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür für die Umgebung zu haben, weil das war immer so ein bisschen so von Zoom hier, Zoom da, Zoom hier, Zoom da, aber niemals so ein großes Bild. Da stimme ich dazu.
Das könnte vielleicht tatsächlich eine Budgetfrage gewesen sein, wenn du jetzt erzählst von diesem großen Platz, dass man den natürlich nicht hart absperren wollen oder können für die Mittel und dass dann also abseits des schmalen Korridors, den man wo man die Drehgenehmigung hatte, das Leben ganz normal weiterging und hätte dann vielleicht komisch ausgesehen. Und ich glaube, das war noch die Zeit, bevor einfach alles mittels Computer rausretuschiert oder umretuschiert werden konnte. Ich denke, es ist schon ein Film, der gelegentlich die Grenzen dessen, was machbar war, mit dem Geld und mit den materiellen und auch technischen Möglichkeiten gelegentlich zeigt. Er wirkt es nicht übermäßig üppig, er ist eher ausreichend in der Hinsicht, würde ich mal sagen.
Ja.
Und aber er will, glaube
ich. Ökonomisch
ist, glaube ich. Interessant finde ich es im Wikipedia-Artikel ist jetzt zu lesen, na, dass steht die Behauptung, dass also ein Großteil des visuellen Stils inspiriert wäre von John Woo, Choi Hak und Ringo Lam, also diesen drei Hongkong-Regisseuren, was ich eine sehr fragwürdige Behauptung finde, weil ich schon nicht finde, dass diese drei besonders viel gemeinsam hätten in ihrem visuellen Stil. Und tatsächlich ist ja der Schiri relativ nüchtern, von ein paar Zeitlupenszenen abgesehen. Du hast kaum Farbfilter. Es wirft einen relativ ungeschönten Blick auf die ganze Szenerie. Die Stadt und die Umgebung wird halt auch nicht irgendwie schöner oder prächtiger dargestellt, als es ist. Es tatsächlich fast die schicksten Szenen sind halt diese nächtlichen, wenn er erwähnt, wenn er nach dem großen Shootout durch die Hintergassen geht und sowas. Das ist recht stylisch gemacht. Ansonsten würde ich sagen, ist der halt relativ außerhalb bestimmter Vorbilder. Also im Interview selber hat er auch gesagt, dass er zwar die Vergleiche mit, er wurde da verglichen mit Luc Besson und auch John Woo, und er sagt, die mag er beide sehr gerne, aber er würde nicht sagen, dass die ihn jetzt direkt inspiriert hätten. Er versucht einfach sein eigenes Ding zu machen. Und sein eigenes Ding macht er auch. Ich glaube, die Handkamera-Action-Szenen sind aber das markanteste Stilmittel, würde ich mal meinen. Ja. Und das trifft jetzt nicht jedermanns Geschmack, wie wir sehen.
Ja. Zum Drama-Part wollten wir kommen. Ich hatte dich davon unterbrochen, aber da kann ich ja auch gerne sagen, also wie gesagt, bei meiner zweiten Sichtung hat der Film für mich deutlich nochmal mehr Gewicht entfaltet als bei der ersten Sichtung, weil ich wollte zunächst, zu Beginn wollte ich sagen, dass für mich die Beziehung zwischen den beiden Cop-Detektiven, also von Kang Song-ho, dem Schauspieler, und Moment, ich habe den Namen noch nicht so fit drauf, dass ich sie auswendig könnte. Song Kang-ho und Han So-kyu, genau, die beiden Figuren, also die Schauspieler von den beiden Figuren, für mich haben die beiden zusammen noch nicht so gut harmoniert wie vielleicht in anderen, in Anführungsstrichen, Buddy-Cop-Movies. Bei der Zweitsichtung hat sich das doch dann doch ein bisschen intensiviert und hat für mich dann doch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber ich finde, es ist doch noch relativ verhältnismäßig kalt zwischen den beiden, wenn man es mit anderen Cop-Movies vergleicht. Und bisschen besser fand ich die Beziehung zwischen dem Detektiv und seiner Freundin. Ja, und da hat dann auch durchaus die Revelation, bisschen ist in Mark und Bein gegangen. Aber vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass man, keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass alle Asiaten alle gleich aussehen, aber dass man, nein. Vielleicht aus irgendeinem Grund hat mir noch ein bisschen Zugang gefehlt zu den Charakteren, sodass ich mich noch nicht ganz bei ihnen fühlte, wie vielleicht jemand anders, der irgendwie schneller Zugang zu den Charakteren findet.
Könnt ihr das nachvollziehen? Ist dein kaltes Herz.
Durchaus. Wobei, wenn ich daran überlege, ich habe neulich erst wieder Leon der Profi gesehen und wie mir da schon wieder irgendwie die Galle, die Tränen fast gekommen sind bei der Natalie Portman, wie sie vor der Tür steht, möchte ich sagen, geil, ich habe doch noch ein Herz. Es ist noch nicht weg. Aber es kommt manchmal wohl doch auch irgendwie auf die Situation an.
Thomas?
Genau, würde ich so auf jeden Fall auch mit unterschreiben. Also man hat jetzt nicht so dieses Buddy-Gefüge, dass sich die Leute wirklich quasi einander vor die Kugel springen würden, obwohl die das quasi gesagt haben. Aber ich meine, das ist immer eine Sache, das quasi innerhalb von Dialogen einander zu sagen, so hey, quasi, wenn ich die Wahl hätte, das Ziel zu killen oder dich zu retten, dann würde ich dich retten, weil die kann ich immer noch später erwischen, weißt du?
Das sind Szenen, die würde John Woo viel mehr heroisierender ausbreiten.
Denke ich auch. Also genau, also das wurde zwar gesagt, dass sie sich einander quasi so versporen sind, und ich meine, dann als es zu dem tragischen Vorfall kommt, wurde es ja quasi nochmal so dramatisiert, wo es dann irgendwie erst zu dem Zeitpunkt vehemenz aufgenommen hat, finde ich. Also ich finde, gäbe es auf jeden Fall vorher noch einige Situationen, wo man es hätte wirklich eleganter ausbauen können. Gerade auch die Augenblicke, wo sie sich einander nicht ganz so getraut haben, weil man hat da halt keine Fallhöhe. Man hat dann nicht ganz das Gefühl, dass sie sich einander so unglaublich nahestehen, dass dann dieser Gedanke des Verrats dann so verheerend wäre. Ne? Man fühlt sich so, okay, irgendwie sind sie sich einander nicht ganz so nah, und wenn sie sich jetzt verraten, naja, dann wär die Fallhöhe jetzt nicht so hoch. Da hätte ich mir quasi die Intensität ein bisschen früher gewünscht, um dann quasi dadurch eben diese Falle zu kreieren. Aber was mir durchaus gefallen hat, war einfach, ich meine, die Hauptdarstellerin, die war der absolute Hammer. Der habe ich quasi alles schon ziemlich abgekauft, auch wenn der Plot mit unserem modernen Verständnis vom Film das schon ein bisschen vorhersehbar gemacht hat, wie der Film sich dreht.
Ja, fand ich viel Foreshadowing.
Ja, sehr viel. Also wirklich schon sehr, sehr viel Foreshadowing. Aber trotzdem habe ich ihr quasi alle Szenen wirklich abgekauft und die Beziehung zwischen den beiden, die war auf jeden Fall emotional authentisch rübergebracht. Und ich finde, das war
auch einer der schönsten Teile. Ja, ich muss sagen, ich bin manchmal auch ein bisschen blöd. Von daher, Foreshadowing ist für mich oft, für mich ist manchmal vieles gar nicht so offensichtlich oder so unüberraschend wie für andere. Oder überraschend. Nee, ja. Doch unüberraschend für andere. Also ich bin da manchmal doch so, ach krass, Moment, okay. Im Nachhinein, wenn man es zum zweiten Mal guckt, okay, hier ist ja der Hinweis dafür, aber oft ist es so, dass ich dann nicht am Ende den Drachen hab sehen kommen, der durchs Fenster springt.
Das haben sie auch echt elegant gemacht, weil eigentlich, wenn man so ein Symbol einführt, wie zum Beispiel die Fische, dann mag man das gerne, dass man, also der Film hat das auch ziemlich gut gemacht, dass sie dir erstmal einen Grund für die Fische nennen. Ne? Das war dann immer die Versinnbildlichung von diesem Schiri-Fisch, der dafür steht, von dem Fisch, der am Strom zwischen Nord- und Südkorea ist.
Ach,
und
Moment, ganz blöd gefragt, Schiri, das habe ich dann verpasst, Schiri ist eine Fischart.
Schiri ist eine Fischart, ja. Die sich quasi in einem Fluss befindet zwischen Nord- und Südkorea, der dort einfach vor sich hinschwimmt und die Grenze geht genau durch die Mitte des Flusses und dieser Fisch weiß gar nicht, wo er sich ständig befindet, ob er jetzt in Süd- oder Nordkorea ist, er ist einfach ein Fisch. Also das ist die Versinnbildlichung der Wiedervereinigung. Aber auch der Fisch mit diesem Kissing-Gudi oder wie die heißen, wo es dann quasi Kissing-Gurami, genau, die dann dafür stehen mit diesen, ja, wenn einer stirbt, dann stirbt der andere. Da denkt man, ah, okay, das ist der Sinn vom Fisch. Dann denkt der normale Zuschauer, okay, Chapter Fish abgeschlossen, dafür steht es. Aber dass es dann später immer noch drauf kommt, dass da eben noch die Tiefe drunter ist, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich da jetzt eben drauf eingehen möchte, um das nicht zu spoilern, aber dass da eben noch mehr dahinter steckt, das war schon gekonnt gemacht. Ne? Also, das fand ich auch cool.
Das fand Wobei ich auch glaube, stark. Dass man speziell diese Fische Kissing-Gurami gewählt hat, liegt, denke ich, auch, dass es Kiss mit drinne steckt. Und das ist ja auch gleich einer der frühen, sehr hübschen Szenen mit diesem Kiss, Kiss, Kiss. Und dann wird so ein bisschen fischschmatzermäßig gemacht. Und dazu kommt es dann halt zum Küssen. Also der hat da eine sehr anrührende, aber auch nicht kitschige Romantik drinne, die ich sehr angenehm empfand. Und ich gebe dir völlig recht, die Kim Yoon-jin ist einfach fantastisch. Ich mochte sie auch in Lost sehr gerne. Die ist eine Schauspielerin, wie ich sie heute im modernen koreanischen Kino nicht mehr so häufig sehe, wo ich immer das Gefühl habe, dass die großteils alle so aus diesem Idol Stall kommen. Die sehen so super hübsch aus, fast schon puppenartig. Das heißt nicht, dass da nicht auch gute Schauspielerinnen dabei sind, aber sie hat ein markantes Gesicht. Das kann cool sein, das kann verletzlich sein, das kann wunderschön sein. Und sie macht auch wirklich viel draus, ohne, und das ist auch eine Sache, die dem Film meiner Meinung nach sehr hoch anzurechnen ist, es wird sich ja allenthalben beschwert, über das ewige Overacting im asiatischen Film.
Hier gar nicht.
Asiatischen Film.
Bei den Koreanern gar nicht,
finde ich. Es gibt's schon häufig, aber hier in diesem Film eher nicht. Da ist vielleicht dieser eine Ausbruch von dem Choi Min-sik-Charakter, wenn er halt über die Zustände in Nordkorea erzählt. Oder
die fand ich höchst authentisch.
Explosiver. Ein Ausbruch eigentlich, aber den habe ich auch sehr glaubwürdig empfunden.
Nee, ich auch. Also ich hab zu keinem Zeitpunkt an Overacting gedacht.
Also diese romantische Beziehung zwischen dem Agenten, dessen Namen Ryu hieß der, glaube ich, in meiner Version. Ich habe die koreanische DVD geschaut, aber hier steht immer Yu drinnen.
Yu Jung-bong.
Lee ist dann der Song Kang-ho-Charakter. Ja. Also Song Kang-ho kennt man ja einfach in vielen späteren Filmen, sei es jetzt Quiet Family oder A Foul King, JSA. Der ist eigentlich immer sehr sympathisch, finde ich. Und hat so eine leichte schrullige Sympathie auch hier als Patriarch in Parasite und so. Das ist schon irgendwie, hat er da eine gewisse Art, die hier fehlt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das einfach eine bewusste schauspielerische Entscheidung war oder ob es einfach, ob er es damals einfach noch nicht so drauf hatte. Also das ist durchaus unterstützt das, was ihr vorhin gesagt habt, über die relative Kälte dieser Beziehung zwischen diesen zwei Männern, die auf alle Fälle, ich finde es auf der einen Seite gut, dass es nicht so John Woo-mäßig überheroisiert wird, diese Männerfreundschaft.
Ja.
Ein klein bisschen mehr Herz oder ein klein bisschen mehr Wärme hätte vielleicht in der ersten Hälfte gut getan, um das in der zweiten Hälfte noch ein bisschen dramatischer zu machen. Der wirkt eigentlich schon wie ein ziemlich unsympathischer, kalter Arsch.
Da stimme ich dir zu. Also ich meine, genau so habe ich das auch vorhin gesagt. Die Geschichte mit Song Kang-ho ist eigentlich ziemlich interessant, weil Song Kang-ho hatte sein Debüt mit Green Fish, Chodong Mulgugi von Yi Chang-dong. Yi Chang-dong ist der Regisseur, dessen Film ich da hier gerade auf ein paar Plakat neben mir habe, von Burning. Quasi eher dieser Typ von Regisseur, der jedes Mal Preise abräumt bei den Filmfestivals. Und gerade bei dem Film Green Fish hat er eben eine Nebenrolle gespielt. Und in der Nebenrolle war er schon richtig stark. Da hat er zwar so ein bisschen die rechte Hand von so einem Gangboss gespielt, so ein bisschen den Untertanen, der aber immer so ein bisschen seine Autorität raushängen lassen wollte. Und das hat er richtig geil rübergebracht. Und das war sein allererster Film. Deswegen denke ich nicht an seinem Skill lag, sondern wirklich, dass es entweder so gewollt ist oder dass die Umsetzung, wie sie sich vorgestellt haben, mit der tatsächlichen Umsetzung, dass es einfach eine Diskrepanz gab.
Also es scheint ja Teil des Konzeptes zu sein, weil die erste große Unterhaltung, bei der wir die beiden Charaktere kennenlernen, ist ja an diesem, wir sind sogar zu dritt, glaube ich, ja, also dieses Trio aus diesen beiden Agenten und der Fischverkäuferin, der Zielfischverkäuferin wohlgemerkt. Und da wird ja extra drauf eingegangen, dass jetzt der Song Kang-ho-Charakter, Lee also, keine Musik zum Beispiel mag, weil er am Flughafen gewohnt hat und er kann quasi Geräusch nicht von Musik unterscheiden.
Ist alles Krach für ihn.
Das zeigt erstmal eine gewisse Gefühlskälte und er ist ja auch Einzelgänger. Er spricht auch, glaube ich, nie darüber, dass er selber irgendwelche Begierden hätte, irgendwelche romantischen Sehnsüchte oder so.
Also dabei sieht er eigentlich aus wie der typische Familienvater, sieht er eigentlich aus so.
Hatte ich jetzt. Ja, schon, durchaus. Aber er ist, glaube ich, hier in dieser Rolle mir von all seinen Filmen am unsympathischsten. Der Song Kang-ho.
Ja, jetzt, wo du es so ansprichst, war das, glaube ich, tatsächlich schon der Gedanke dabei. Ne? Gerade der Punkt mit der Musik und dass er Single ist, dass er da keinen Gedanken daran hat, weil es auch ein bisschen mit dem Job zusammenhängt. Die haben ja auch gesagt, bei dem Typen später, hey, ich will da auch mitmachen. Ich so, nee, keine verheirateten Typen. Dass es auch so ein bisschen seinen Job lebt. Er lässt sich da auf keine Beziehungen ein. Und dass diese Kälte auch quasi in seine Beziehung mit seinem Kumpel, also mit seinem Kameraden umgeht. Ich hätte es mir da aber, glaube ich, eher gewünscht, da den Ausgleich zu sehen, anstatt eine Spiegelung, dass man sagt, okay, der hat zwar wegen seinem Job versucht er eben nicht in der Beziehung zu sein, er ist ein bisschen gefühlskalt, er hat keinen Sinn für Kunst, er interessiert sich dafür nicht, aber die Brüderlichkeit zu seinem Kumpel ist ihm wichtig. Und ich meine, die haben das schon gesagt, ne? Also es wurde schon verbal zum Ausdruck gebracht, aber wirklich abgekauft hat man das Ding, glaube ich, nicht. Ich denke, das ist so der Punkt, den ich mitgenommen habe.
Also ich habe es ihnen nicht abgekauft. ich hätte es mir halt vielleicht nur noch überzeugender oder noch mehr Show, don't tell in dieser Hinsicht gewünscht. Es bleibt halt ein bisschen Behauptung. Und um das spätere Drama halt dramatischer zu machen, hätte es durchaus, wäre es hilfreich gewesen, das am Anfang schon ein bisschen herzlicher zu machen. Also sagen wir mal, Riggs und Morto in Lethal Weapon, trotz des ständigen Gezoffes und Gezeckes sind die natürlich richtige Buddies.
Ja. Ja, ich wollte es nicht erwähnen, ich habe auch daran gedacht, aber ich wollte es nicht erwähnen, weil es letztlich eine Buddy-Cop-Ausrichtung wie in Lethal Weapon, die hätte ich jetzt in dem Film jetzt letztlich auch nicht gesehen. Das hätte nicht so ganz gepasst, so ein gegenseitiges Necken und Co. Das würde auch nicht passen.
Es ist, wenn, also da, wenn ein John Woo-Bezug da, den man sehen möchte, wobei das ja durchaus auch was ist, was bei Ringo Lam vorhanden ist. Also wenn man an City on Fire denkt, die Chow Yun-Fat, Danny Lee-Beziehung ist ja auch da eine emotionale. Dann ist das schon eher daran orientiert, als jetzt an US-Buddy-Filmen,
eben ich mal. Und da hat es mir nicht ganz so an City on Fire rangereicht, finde ich. Auch wenn es ist eine ganz andere Konstellation, ja, aber also vielleicht ist es auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Also,
ja, ich denke, Meckern auf hohem Niveau trifft auf jeden Fall zu, weil ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass der Film auf jeden Fall grandios ist. Und seinerzeit finde ich, vor allem in dem Bereich, wo der Film vorhanden ist, in Südkorea, war er natürlich seinerzeit unglaublich voraus. Und hat auch so ein bisschen seinen eigenen Taste entwickelt. Auch wenn es quasi, ich meine, Actionfilm inhärent, da schaut man sich eben was von den Nachbarn ab und von Amerika ab, aber ich finde immer noch, dass der Film für mich auch durchaus koreanisch gewirkt hat und quasi so einen guten ersten Schritt in die Richtung für das Kino gelegt hat.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Es sei denn, Martin?
Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil du gerade sagst, typisch koreanisch. Ich tue mich immer schwer damit, überhaupt etwas als typisch koreanisch zu sehen, weil es halt schwierig ist. Es gibt nicht, sagen wir mal, Japan hat seinen Samurai-Kino, hat sein Bushido-Vergangenheit oder Tradition, solche Sachen. In China hast du halt Kung Fu, und dann hast du mit John Woo jemanden, der auch sehr stark das Ganze visuell geprägt hat. In Korea ist es tatsächlich einfach ein...
Es ist leider kein Taekwondo-Film.
Korea, würde ich mal sagen, ist ein handwerklich herausragender Melting Pot, die sich alles nehmen, was gut passt und die aber relativ häufig recht Hollywood-artig wirken.
Vielleicht ist es auch der Geschichte geschuldet, weil eben Korea von Japan vereinnahmt wurde, gleichzeitig auch sehr viele Handelsbeziehungen früher, also in vormoderner Zeit, mit China gepflegt hat. Und vielleicht ist dadurch ein bisschen weniger eigene Kultur entstanden. Ich weiß nicht.
Aber man muss halt da sagen, in der Zeit waren die eigentlich viel, viel mehr von den Staaten beeinflusst, als sie jetzt von Japan beeinflusst sind oder von China tatsächlich. Das hat auch so ein bisschen mit einhergehend, so das Motto der Filme aus der Zeit war entweder, dass die Filme quasi inhärent irgendwie den Nord-Südkorea-Konflikt genommen haben als quasi Stilmittel oder eben die Amerika-Kritik, wofür ja quasi eigentlich The Host steht. Ich meine, The Host ist ja einfach nur pure Amerika-Kritik quasi am Amerikanismus, an dem amerikanischen Einfluss, der eben dort Einzug genommen hat. Also man darf nicht vergessen, wenn man in Korea ist, dann ist auch USA omnipräsent immer. Ne? Also die haben dort ihr Militärlager mitten in Seoul. Wenn man in Seoul ist, sieht man Army Soldiers die ganze Zeit, gerade am Wochenende, wenn man ausgeht, die haben dann eben quasi Ausgang, die trifft man dann überall und die haben einen starken Einfluss darauf. Und genauso, denke ich, haben sie auch den starken amerikanischen Einfluss generell. Nichtsdestotrotz, wenn man den Film anschaut, ich denke, das meinte ich mit typisch koreanisch. Ich meine, das könnte ich jetzt auch nicht an ein paar Faktoren festmachen. Da hast du durchaus recht. Aber wenn ich den Film anschaue, ich denke weder an Hongkong, ich denke weder an Japan, ich denke weder an China, noch an USA so viel, sondern das fühlt sich wirklich koreanisch an. Wohingegen Kinos aus anderen Ländern ganz häufig sich wirklich gerne an ein Kino anlehnen, dem sie quasi nacheifern möchten.
Es hat auf alle Fälle eine eigene Färbung, würde ich sagen, auch wenn vieles aus großen internationalen Blockbustern bekannt ist, hat's lokal Kolorit. Und das finde ich auf alle Fälle auch durchaus wichtig. Aber da ist durchaus die Geschichte großer Teil oder ist da durchaus mitverantwortlich dafür, das inhaltliche Fundament. Und genau, würdet ihr denn sagen, dass sich der Film heute noch zu entdecken lohnt für die, die ihn noch nicht auf dem Schirm haben?
Filmhistorisch sowieso, aber auch sonst ist der eine interessante, also wie du sagst, wenn man sich nicht nur rein wegen der Action anguckt, ist der auf jeden Fall zumindest ist ein solider, brauchbarer Action-Polit-Thriller.
Ja. Ich würde dem auch eins, ich würde da auch absolut zustimmen und vielleicht noch als kleine Side Note, also gerade JSA ist ja in dem Sinne dem Film so mit dem Konflikt sehr ähnlich. Ich würde sagen, JSA geht mehr um den Konflikt, weniger Action, und wenn man da
Ja.
so eine Skala hat, dann würde ich sagen, er ist ähnlich wie JSA, aber mehr auf der Action-Seite, wohingegen JSA versucht mehr so wirklich ein packendes Drama zu sein, der eben den historischen Hintergrund mitbringt. Also ich würde sogar tatsächlich dem Film so einen Doppelpack mit JSA zusammen empfehlen, einfach dass man so ein bisschen die beiden Spektren da ein bisschen abdeckt. Und dann hat man da, denke ich, schon super Einstieg für den Koreakonflikt, einfach mal aus einer filmhistorischen Sicht.
JSA, auch ein meiner Meinung nach unterbewerteter Film. Ja, also JSA wird meiner Meinung nach im Kontext des späteren Schaffens vom Regisseur für meinen Geschmack auch etwas zu wenig beachtet. Für mich ist es immer noch der stärkste Film von was, Park Chan-wook heißt er, glaube ich, oder?
Pak
Weil mir die Themen einfach sehr wichtig sind. Der ist halt, der erzählt diese vergleichbare Handlung, wie jetzt hier das Shiri, auf eine purere Art und Weise, weil er halt kein Action,
ja.
Reißer sein möchte. Und dieses Rashomon-artige Konzept ist natürlich auch
Ja.
sehr gut geeignet. Finde ich fantastisch.
Ja, ich denke, da stimme ich dir auch zu. Es ist vor allem interessant, wenn man Park Chan-wook anschaut, da ist ja, die meisten Sachen sind dann eher introspektiv, wenn man, also was Korea betrifft. Und eher dann, nur mit JSA war man dann eigentlich auch so ein bisschen, quasi auf die Außenpolitik so ein bisschen aus. Und wenn man sich dann eben Oldboy, quasi Sympathy for Mr. Vengeance oder Lady Vengeance oder dann Handmaiden, quasi Durst oder I'm a Cyborg, but that's okay. Die sind alle urkoreanisch und da wird Nordkorea quasi gar nicht angesprochen. Aber gerade der erste Film als Einstiegsfilm, dann den politischen Konflikt mit reinzuholen, das ist, denke ich, ja, absolut relevanter.
Und man erlebt Song Kang-ho nochmal einer deutlich stärkeren Rolle, finde ich, als in
Ja,
Chiri. Na, der
definitiv.
ist super. Und
Definitiv.
wie heißt sein Nordkorea, also sein südkoreanisches Pendant? Ist das Wong Bin? Der etwas jugendliche Hauptdarsteller?
Meinst du in JSA?
Ja.
In JSA, ist es nicht Lee Byung-hun, der auch damit spielt? In JSA spielt auch Lee Byung-hun, Song Kang-ho. Und da waren noch mal, das waren auch alles hochkarätige Schauspieler. Genau, also Song Kang-ho spielt damit, Lee Byung-hun spielt damit. Und ich denke, jetzt muss ich mir gerade noch überlegen, waren die beiden die Südkoreaner? Das muss ich mir gerade noch überlegen. Ich habe den.
Lieb Jung-hun ist es doch natürlich.
Genau, Lee Byung-hun, genau, dann war das Lee Byung-hun,
Den man ja
genau.
jetzt auch der übrigens, der insofern interessant ist, aus Shiri ging ja noch eine recht erfolgreiche TV-Serie hervor namens Iris, wo jetzt der Lieb Jung-hun die Hauptrolle spielt.
Genau. Und ich meine, Lee
Aber
Byung-hun
wir
ist
kennen
ja
ihn
auch
noch aus
quasi.
Terminator Genesis und diversen
Oh,
anderen
herrlich.
Hollywood-Filmen. Dafür muss man ihn unbedingt
Ja,
entdecken.
einer der größten Exportschlager.
Jetzt habt ihr freie Schnauze gequatscht, während ich gerade weg musste. Aber
Ja.
ich möchte das jetzt mal kurz zu einem Ende bringen. Und zwar kurze Endbewertung, als ihr beide gebt. Wir haben hier eine Daumenskala, Thomas. Daumen runter, zur Seite, nach oben. Und für besonders viel Herz gibt es auch einen goldenen Bizeps. Und ich habe bei euch so den Daumen nach oben herausgehört.
Für meine ganz persönliche Wertung gibt es auch den goldenen Bizeps, auch wenn der natürlich vom Konzept des goldenen Bizeps her klingt, als stünde er für was anderes als das,
Ja,
was Nils
ja.
natürlich an dem Film so besonders mag. Für mich ist es schon ein
Na,
Herzensfilm.
ja, eben, der goldene Bizeps ist das Herz des Actionfans.
Ach so, gut.
Für mich definitiv ein Daumen hoch. Golden
So.
Bizeps, ich denke, da gibt es gerade was den Bereich betrifft noch ein paar andere Perlen, die, denke ich, auf anderen Fronten nochmal bestechen, aber durchaus grundlegende Empfehlung.
Hast du eigentlich noch ganz kurz, Thomas, hast du den Film eigentlich jetzt auch zum ersten Mal gesehen oder hast du ihn früher schon mal gesehen?
Ich habe ihn früher schon mal gesehen. Ich habe ihn gesehen, boah. Eben in meiner frühen Phase, ich denke mit 18, 19 hatte ich ihn das erste Mal gesehen, zwischendrin noch einmal, irgendwann, das kann ich aber gerade nicht zeitlich festhalten, und dann eben gestern nochmal.
Ach so, schön.
Sehr schön. Ja, bei mir ist er gewachsen. Bei mir ist er gewachsen nach der ersten Sichtung. Nach der ersten Sichtung war bei mir ein klarer Daumen zur Seite, auch wenn ich die Hintergrundgeschichte mir vergegenwärtigt habe. Jetzt mittlerweile zuckt der Daumen zumindest leicht nach oben.
Das ist doch schön. Haben wir dich weich gequatscht.
Hab mich weich gequatscht. Ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen, auf ein paar, wollt ihr ein paar, ohne es ausschweifen zu lassen, ein paar kleine Empfehlungen raushauen für die Leute, ein paar Korea-Filme, die ihr empfehlen würdet. Ich zum Beispiel, was ich noch nicht gesehen habe, aber auf meiner Watchlist habe, ist zum Beispiel The Wailing. Ist jetzt zwar kein Actionfilm, aber auf den habe ich Bock. Right Now, Wrong Then.
Oh,
habe ich hier noch.
Wow.
Den habe ich mir aufs Radar
geholt. Ich bin mir nicht sicher, ob es für den Podcast passen würde.
Ich weiß, mir geht es jetzt nur generell im Korea-Kino, aber ihr könnt auch ein paar nennen, die vielleicht auch relevant sind für einen Podcast.
Weißt du was, dann würde ich mal meine Empfehlung wirklich auf dem Podcast relevant halten, weil ich finde, koreanisches Kino ist auch ist so ein bisschen Endless Sea. Aber wenn es gerade in Richtung Action gehen würde, dann hätte ich da wirklich, glaube ich, drei klare Empfehlungen, die ich mitgeben würde. Auf jeden Fall Villainous von 2017. Im Prinzip geht es auch so... um so einen Sleeper Agent so ein bisschen. Den fand ich richtig, so richtig stark.
Ist das doch ziemlich stark inspiriert, oder?
Richtig, richtig stark. Und im Prinzip geht's auch quasi um so einen Female Assassin und die da nach Rache sucht und so. Richtig, richtig cool gemacht. Und die Action-Szenen, gerade auf den Bikes, super stark. Dann würde ich auf jeden Fall noch mitgeben Yellow Sea von Na Hong-jin. Das ist der gleiche wie der von Wailing. Und vom gleichen Regisseur würde ich dann einfach noch hinterhergeben Chaser.
Chaser habe ich noch auf meiner Watchlist. Den habe ich glaube ich schon seit 7 Jahren auf dem Radar immer noch nicht geguckt. Das muss ich jetzt mal nachholen.
Genau. Also was den Action Teil betrifft, die sind alle aus der vergleichbar ähnlichen Zeit, alles quasi in der Mitte, späte 2010er, aber richtig stark. Wenn es dann eher in die Artsier Bereiche gehen soll, wie du jetzt gerade mit Hong Sang-soo gesagt hast. Ja. Dann definitiv gibt es da noch quasi anderes Potenzial, aber da gebe ich dir gerne noch wann anders ein paar mehr Empfehlungen.
Gerne. Martin, hast du ein, zwei Titel, die du in den Raum werfen möchtest?
Ja. Meine erste Empfehlung wäre The Frontline, ein meiner Meinung nach viel zu wenig bekannter, geradezu sträflich unbekanntes Kriegsdrama von Hun Jung, den man vielleicht für Taxi Driver oder A Taxi Driver kennt von 2017. Und das Drehbuch schrieb Park Sang-yeon, der in gleicher Funktion bei JSA tätig war. Und es gibt auch auf alle Fälle Parallelen zu JSA. Es gibt quasi eine Position, die durch die wechselnden Frontlinien immer mal wieder in nord- und in südkoreanische Hand gerät und die Soldaten der gegnerischen Parteien hinterlassen sich, sagen wir mal, Geschenke, die anfangen mit Scheißhaufen zu beginnen, aber dann wird sich halt doch über die Zeit, sagen wir mal, wird da Positiveres draus und also ein sehr warmherziger, grausamer, niederschmetternder, aber irgendwie auch optimistischer Film. Unbedingt mal schauen. Mhm. Und falls man davon dann etwas zu sehr niedergedrückt ist, würde ich noch The Foul King vorschlagen. Eine frühe Wrestling-Komödie von Kim Ji-woon, den man vielleicht von The Last Stand oder Bittersweet Life oder The Devil Chases Me.
I Saw the Devil.
Bitte? I Saw the Devil, genau. Von dem Regisseur auf alle Fälle. Und auch mit Song Kang-ho in der Hauptrolle als Wrestler, als ambitionierter Wrestler.
Das klingt sehr bizarr.
Sehr lustig. Durchaus auch mit den fürs asiatische Kino gar nicht so seltenen Stimmungsschwankungen, wo also sehr lustig und dann doch sehr rau plötzlich sehr nah beieinander liegt.
Sehr schön, danke. Wir werden auf jeden Fall, also zumindest den Chaser, den hatte ich unabhängig von euch schon auch auf meine Besprechungsliste gesetzt, ohne den gesehen zu haben, aber ich wusste, ich möchte auch mal einen Korea-Actioner haben und auf den habe ich auf jeden Fall Bock. Und in Zukunft, wie gesagt, ich sehe es in der Runde oder auch zumindest, wenn wir Richtung Asien gehen wollen, abseits von den üblichen Verdächtigen um Sammo Hung und Co., habe ich mir gedacht, auf jeden Fall auch mal irgendwie japanisches Kino, da lässt sich bestimmt was rausfinden. Und vielleicht sogar, ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe auch kein Problem damit, mal einen indischen Film zu besprechen, falls ihr euch da auskennt.
Ich habe mal was gesehen. Auskennen ist was anderes, denke ich mal.
Es soll irgendeinen so komischen Fast and Furious-Verschnitt aus Indien geben, der irgendwie noch drei Spuren drüber sein soll. Und das gibt schon mal.
Du meinst vielleicht Doom mit DH geschrieben. Doom ist auf alle Fälle schon eine Reihe.
Ja, kann das sein,
schneller, dass ich Doom meine. Schnelle Autos und muskulöse Typen.
Ich hätte Bock auf sowas zu besprechen.
So. Und einer der bekanntesten US-Stunt-Choreografen, der Vic Armstrong, ist da, glaube ich, bei einem der Teile auch als Stunt-Choreograf oder Second-Unit-Coordinator mit dabei.
Oh, sehr schön. Okay, dann danke schon mal für die Expertise. Jetzt werden wir noch unser Filmquiz auflösen, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir besprochen haben. Du wirst zugeben müssen, dass ich auf dieser stinkenden Stadt wie auf einer Teufelsharfe gespielt habe. Klingelt es
da? Lass mich raten, ist das Klaus Kinski als der Joker?
Nein, aber du hast tatsächlich etwas genannt, das damit zu tun hat. Stichwort Joker.
Ach.
Okay. Aber das könnte auch, aber das ist schon Batman, oder?
Wir befinden uns im Batman-Universum jetzt.
Aber ist es der Pinguin?
Tim Burton Batman?
Jetzt mal noch enger dran, ja.
Pinguin?
Jetzt ist es das ist der Pinguin gesagt? Geschichte. Dann hat es der Pinguin gesagt, richtig.
War das?
Das ist da, wo er auf dieser Ente sitzt und Bruce Batman gerade im Auto sitzt und keine Kontrolle über sein Auto hat. Und dann trägt ihm der Pinguin eben seine eigentlichen Ansichten über die Stadt vor.
Dann ist es Batman Returns, oder?
Es ist Batman Returns, richtig.
Meine Güte.
Der Pinguin wirkt gar nicht wie ein Mann solcher Worte. Teufelshafer. Also.
Dann hast du den Film schon nicht mehr gesehen. Der hat sich eigentlich der Oswald Cobblepot weiß sich gewählt auszudrücken.
Ah ja, sehr schön. Da muss ich dann gleich mal wieder gucken. Sehr schön.
Ich habe den Film auch mal im O-Ton gesehen, aber das ist einer der Filme, die kann ich auf Deutsch eher auswendig. Im O-Ton müsste ich
wieder gucken. Spricht er im O-Ton auch mit Zungen, ja?
Müssen wir jetzt alles rausfinden. Ich werde es beim nächsten Mal reinschneiden.
I played the devil's harp. On this town.
So. Gut, Leute, sehr schön. Leute, hat mir Spaß gemacht. Wir haben der Folge eine Expertise und eine Tiefe verliehen, die wahrscheinlich kein anderer Podcast hätte dem verleihen können. Ich bin stolz auf uns und auf euch und auf mich.
Ja, das haben wir prima gemacht.
Habt ihr prima gemacht.
Bei aller Bescheidenheit.
Man darf sich auch mal auf die Schulter klopfen. So, ja. Und ich hoffe damit, dass wir jetzt das asiakundige Volk hier aus in die Podcast-Welt hineinziehen können. Ich bedanke mich bei euch, war mir eine Ehre. Gerne wieder bei Zeit und Lust und Laune in dieser Runde. Ich sage, ich war der Sergej. Kommt vorbei bei liquidlove.de, bei actionfreunde.de. Dort könnt ihr auch zu all diesen Filmen Reviews finden und mir oder dem Martin alias dem Kami die Meinung geigen, falls ihr ganz anderer Meinung seid. Und den Thomas, der bleibt internetmäßig inkognito. Oder gibt es irgendwas, wo man dich irgendwie erreichen kann und dir auf die Mütze geben kann, wenn man nicht deiner Meinung ist?
Noch nicht. Ich muss sagen, ich bin, was die Filmbewertung betrifft, immer sehr, sehr faul. Ich schaue viel, aber was ich dann am Ende bewerte, hält sich zurück, aber wenn sich das bis zum nächsten Podcast mal ändert, wo ich dann vielleicht mal auch eingeladen bin, dann teile ich das dann gerne mit.
Bis dahin, schaut doch mal die Game of Thrones Episode Nummer 2 aus Staffel 4, da hat der Thomas nämlich einen Credit drin. 4 aus 4, da hat der Thomas nämlich einen Credit drin.
Ja.
Und dazu erzählen wir vielleicht beim nächsten Mal mehr. So, ich war der Sergej, ihr wart die, wer wart ihr?
Ich war der Martin und bin's noch, aber schönen Sonntag noch und signing out.
Alles klar. Und hier der Thomas. Vielen Dank.
Servus, aus und ciao.